der andere, der ist ja so eine groteske Mischung aus Paul McCartney und George Harrison, aber der ist irgendwie zwischendurch auch mal Heinrich Himmler. Und das ist völlig abstrus und labert immer was das, vom Holocaust das, und denkt, dass...
Weißt du, wenn du noch nie in deinem Leben einen anderes Thomas Jensen Film gesehen hast und uns beiden zuhörst, dann denkst du, sag mal, sind die bescheuert, haben die gerade Schlaganfall oder was? Ja. Aber das ist nun mal einfach genau der Humor.
Genau so ist es irgendwie, ne?
Welt da draußen. Wir sind es wieder. Steven Spielberg, der beliebteste Film- und Serienpodcast der ganzen Welt, würde ich auf jeden Fall sagen. Da sind wir nicht zu tief gestapelt. Heute in einer Doppelbesetzung, ganz intim, mit ganz viel sexueller Schwingung. Nämlich nur ich mit dem lieben Sandro. Hallo. Hi.
Na? Guten Tag. Paar Fusseln im Mund, warte mal.
Das war absolut widerwärtig.
Ach komm, ey, das was Mo hier immer macht, hier ASMR-mäßig, also das ist ja irgendwas zwischen großer Erregung und Abscheu für mich. Aber irgendwie bin ich auf jeden Fall fasziniert. Von daher, ihr seid das ja gewohnt.
Ja, und das ist ja das Ziel. Du musst ja, weißt du, nur schocken kann positiv und negativ sein, ist aber egal, weil schocken ist schocken.
Genau. Ja, ich würde sagen, da kommen wir heute auf jeden Fall hin und wieder auch mal dazu. Und sehr viel schockender Content auf jeden Fall gewesen.
Das ist richtig. Ja. Wir haben auch eine schöne Mischung. Also ich finde, die Auswahl ist heute fein.
Nein.
Und wir haben ja nur uns auch ein bisschen angewöhnt, mit den Klassikern auch reinzugehen. Und das werden wir auch wieder dieses Jahr fortsetzen.
Ja.
Das macht ja Sinn. Wir müssen uns ja auch insgesamt intern hier bilden. Ja, und Klassiker bilden ja auch einfach mal den filmischen Horizont.
Ja.
Und das muss man ab und zu mal tun. Heute haben wir da was dabei.
Bin schon sehr gespannt, wie es dazu kam. Ja, aber insgesamt kann ich vielleicht auch mal, also ich habe ja letzte Woche pausiert. Es war wieder ein Genuss, euch beim Nordabbau zuzuhören. Aber ist auch tatsächlich so, nach den Specials war erstmal so ein bisschen, mein Gehirn war so ein bisschen brach. Ich habe ja dann Pluribus nachgeholt. Und also... Hat mir sehr gut gefallen, würde mich absolut anschließen mit einem großen Aber. Das ist ähnlich wie bei Severance. Ich kann diese Serie gerade noch überhaupt nicht so richtig einordnen. Also es ist ein super Ende, sehr vielversprechend. Man hat diese ganzen Gilligan Trademarks drin und Rhea Seahorn hat ja jetzt auch den Emmy gekriegt. Also den Globe sogar auch. Oder beides, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, bei Preisverleihung beides. Am besten nicht auf uns.
Warte mal, Emmy nicht. Das war doch hier den, war das nicht der, irgendein Critics Guild oder irgend sowas anderes?
Ich frag die KI. Trotz breiter...
KI, weißt du das?
Hallo KI. Ach, ist ja egal, aber sie hat einen Golden Globe gekriegt, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Och Leute. Ja, genau.
Ja, das auf jeden Fall.
Genau.
Da bin ich mir sicher.
Da habe ich dir doch den Snippet auch rumgeschickt. Egal, ich will mich gar nicht so sehr im Pluribus verlieren, also cool. Reiche mich nur ein, ich habe dir ja jetzt noch nachgeholt. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir gerade viel Rewatches machen. Also meine reizende Sofabegleitung hat noch nicht so vieles gesehen. Also ich musste jetzt erstmal die Beziehung auch auf eine harte Probe stellen und Dinos anfangen. Aber sie liebt es. Wir sind komplett durch fast, also Mitte vierte Staffel.
Geil. Ich bin ja auch selber bekannt als jemand, der wirklich wenig Rewatches macht. Aber ich bin mittlerweile so bei ganz vielen Flauten, die ich ausprobiert habe als Essensserie, bin ich, glaube ich, mittlerweile dabei. Es gibt so viele geile Essensserien, die ich zwar alle schon gesehen habe, aber die wird, glaube ich, einfach nochmal gucken. Und wir machen das gerade seit Jahresanfang, gucken wir wieder Superstore und ich liebe das so ohne Ende. Du freust dich noch mehr auf Essen. Ich meine, ich bin ein riesen Fan von Essen. Ja, aber ich freue mich halt einfach noch mehr, dass du da einfach abends da sitzt und denkst, oh geil, noch eine neue Folge Superstore. Und das ist qualitativ absolut großartig. Ich liebe Superstore. Und wenn wir damit wieder durch sind, dann ist bei mir irgendwie Dinos ganz groß, glaube ich, wieder im Kurs, weil das ist auch fantastisch.
Du schickst mir auch dauernd dieses Snippet mit dem kleinen Unterwassermädchen und freuen wir uns
immer, wenn ich das sehe, wenn das in meinem Feed gespielt wird, muss ich das weiterleiten. Ja,
sagst du groß.
Verkauf in Sardellen.
Okay, genau, also Dinos, genau, dann haben wir tatsächlich Sherlock jetzt nochmal geguckt. Das ist eine, ich glaube, die habe ich schon so oft gerewatcht. Das muss das vierte oder fünfte Mal sein. Ich kann es nicht mehr mitzählen. Liebt sie auch vollkommen. Und ich muss immer wieder feststellen, wie brillant das einfach ist. Also gerade, weil das ja eigentlich nur so eine Fernsehserie ist, macht immer wieder Spaß. Vor allem auch jemanden zuzugucken, der die Twists noch nicht kennt. Immer wieder schön. Also es ist einfach eine Serie, die geht auch immer. Naja, deswegen...
Ja, hat mir damals gut gefallen, ja. Es ist zwar hinten raus nicht mehr so stark, aber die ersten zwei Staffeln sind auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben.
Genau. Also hinten raus merkst du dann, das wurde sehr, sehr auch dann hinkonstruiert, dass es einen großen roten Faden bekommt, aber alles im Prinzip mit... Also alles im Moriarty-Kosmos ist perfekt. Es ist super, ja. Super und entertaining. Naja, gibt's noch was? Ja, egal. Aber auf jeden Fall, ich habe zur letzten Folge noch was hinzuzufügen. Und zwar The Rip kann ich mich leider gar nicht so anschließen. Ich war so ein bisschen entsetzt, dass ihr das so richtig cool fandet. Und ich konnte gar nicht so richtig in Worte kleiden für mich, warum ich das gar nicht... Also ich fand es nicht spannend. Also ich fand, das ist eine geile Story. Ich mag Matt Damon und Ben Affleck. Ben Affleck, coole Sau einfach. Was der halt an Schauspielen nicht ganz so gut drauf hat, das macht dann Matt Damon wieder weg mit seiner Präsenz. Ich finde, das ist einfach ein geiles Duo. Und der Grund, warum ich jetzt eigentlich trotzdem nochmal drüber reden will, ist, die sind ja jetzt als Interviewpaar, also auch ein super sympathisches Interviewpaar, weil die hatten halt auch einfach diese Arschruhe weg und die haben halt so Business Insights jetzt gegeben. Die waren jetzt in verschiedenen Podcasts, unter anderem eben dem größten Joe Rogan Experience halt einfach zu Gast und haben halt einfach sehr, sehr offen über diese Netflix-Policy geredet. So was du halt immer, was uns ja auch immer mal wieder so auffällt, aber das ist ja eigentlich so ein offenes Geheimnis, was nie so richtig ausgesprochen wurde, ne? Dass Netflix sich sehr optisch einmischt. Das ist hier und da ja mal Fakt schon aufgetaucht, aber vor allem auch in die Skripts. Und die haben halt darüber gesprochen, dass beispielsweise Netflix schon diese Second Screen Agenda vorgibt, dass halt Sachen, dass die Figuren den Plot erklären müssen. Und das ist mir ist das im Film nicht so ganz bewusst geworden, aber das erklärt, glaube ich, für mich auch, warum ich diesen Film, den ich sehr spannend finde von der Prämisse, nicht spannend fand, immer wenn die Fresse aufgemacht haben. Also das sind so diese Kleinigkeiten, die so, die zählen das Geld und sagen dann halt immer so zu sich, ich verdiene so und so viel, dafür werde ich angeschossen und so und alle spucken auf mich, wenn ich das jetzt nehmen würde. Da hast du aber schon wirklich drüber nachgedacht, offensichtlich. Also alles, was du eigentlich viel spannender nonverbal lösen könntest, wird in diesem Film per excellence auserzählt. Also auch diese Szene, wo die Laterne blinkt, und dann einfach nochmal gesagt werden muss, oh, das ist bestimmt ein Morsecode. Ja, ich gehe mal hin und guck mir das an. So, weißt du, ich glaube, dass das dafür gesorgt hat, dass ich diesen Film zwar interessant fand, aber überhaupt nicht spannend, weil der sehr, sehr vorhersehbar in der ersten Hälfte war. Und hinten heraus kam dann halt so ein, du hast es ja auch so schön gesagt, dieser Twist ist dann da, der kommt völlig unerwartet, aber danach wird's halt völlig Standard 0815.
Ja.
Also was danach dem Twist passiert, dann denkst du, aha, okay, krass. Und ja, okay, dann plätschert das halt ewig noch aus und alle verabschieden sich. Und das fand ich ein bisschen ungelenk. Und ich find's krass, dass die einfach die Cojones haben, das einfach zuzugeben. Und dann aber auch faszinierend, dass die es trotzdem machen. Und dass auch Netflix den vorgibt, ey, ihr müsst in den ersten 5 Minuten eine Action-Szene haben, damit die Leute das Ding nicht ausschalten. Also, dass die halt auch wirklich Einfluss nehmen in das Drehbuch so. Schon eine interessante Entwicklung, finde ich. Weiß nicht, wie du dazu stehst.
Ja, gut, aus künstlerischer Sicht gebe ich dir natürlich recht, aber natürlich hat ja Netflix damit auch Erfolg, ne? Die wissen halt schon, warum sie das alles machen. Weil sie so halt eben Otto Normal Casual Watcher halt einfach kriegen und binden.
Ja, aber es ist so, wir haben ganz oft rätseln wir auch darüber, warum uns Sachen nicht so richtig fesseln. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun. Generell habe ich, als ich das so gehört habe, auch drüber nachgedacht, ich mag eigentlich schon Filme sehr oder gerade die Filme oder anders, die Filme bleiben bei mir hängen, die eben nicht klar ausformuliert sind. Ich mag halt, es muss jetzt nicht gleich ein Mulholland Drive sein, aber ich mag einfach Filme, die Interpretationsspielraum lassen und mal Sachen auch nicht beantworten. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns in so eine Cook-Kultur entwickeln, wo immer alles ganz komplett ausdefiniert werden muss. Der hat das deswegen gemacht und deswegen ist der große Twist. Und da gibt's noch ein Flashback zur Kindheit von dem, damit man auch am Ende des Films alle Fragen komplett beantwortet hat. Das ist so ein bisschen schade, finde ich. Ich mag das sehr, wenn man ein bisschen mitdenken muss.
Ja, klar. Also gerade wenn man selber ja auch ein bisschen auch ein paar Filme auch mal gesehen hat und auch das alles auch besser verarbeiten kann, dann will man ja auch herausgefordert werden. Und dann fühlt man sich ja auch, wenn man das nicht erzählt bekommt und man interpretiert für sich selber, ja, das wird bestimmt so sein, ich habe das so verstanden. Wenn man sich Gedanken macht und dann zu einer schlüssigen Lösung kommt, belohnt man sich ja selber und ist irgendwie auch stolz auf sich, dass man so Gedankengänge hatte, auch so. Das sind alles so ganz typische Muster im Hirn. Aber ich muss halt auch mir manchmal bewusst machen, in irgendeiner Folge vor 100 oder 500, vor 200 Folgen oder so habe ich das bestimmt schon mal gesagt, aber manchmal muss ich auch sagen, wir machen ja das, was wir hier machen und was wir miteinander reden, das machen wir für 1% oder vielleicht für 5% aller Leute, die weltweit Filme gucken. Also will nur sagen, das ist halt so Nische eigentlich, dass wir, wie wir uns mit Filmen auseinandersetzen, das ist ja gar nicht die Zielgruppe eigentlich so an sich.
Ich glaube schon, aber dass das auch das Publikum, was ins Kino geht, mittlerweile, also was auch schon gerne, Leute, die gerne Filme gucken, auch wenn sie keine kritische Auseinandersetzung damit machen, glaube ich, auch die kriegen mit, dass die Qualität nachlässt und dass Filme irgendwie dümmer geworden sind. Also so, das ist ja nichts, was jetzt nur wir feststellen. Und ich weiß ja, dieses Aha-Erlebnis, wenn wir über Filme reden und plötzlich macht dir jemand eine andere Sichtweise auf, die du nicht hattest, das ist wirklich sehr selten geworden. Also diese Filme kannst du wirklich im Jahr an der Hand abzählen. Und das sind tatsächlich auch die, die bei uns meistens hoch im Kurs sind.
Ja. Ja, und es ist ja auch so, dass du, das haben wir ja immer mal, ich glaube, ich habe es jetzt sogar erwähnt bei... Ich glaube, da haben wir nur off-mic drüber gesprochen. Ich habe ja auch noch einen Klassiker gesehen, den wir hier nicht besprochen haben. Und zwar habe ich mal endlich It's a Wonderful Life gesehen, diesen absoluten Weihnachtsklassiker. Und der ist ja auch schon gut alt. Und ich habe den geguckt, fand ich auch gut, hat mir gefallen. Und ich glaube, einer der ersten Kommentare, die ich nach dem Film gesagt habe, war, da haben die Macher von Filmen dem Publikum noch was zugetraut. Weil da ist auch so, da wird nicht alles so tot erklärt, sondern da werden Zusammenhänge hergestellt, da werden auch komplexe Themen aufgemacht auf einmal, wo du wirklich so ein bisschen mitdenken musst. Das wird wirklich kaum noch gemacht, das stimmt schon. Also man traut einfach generell, das sind nicht nur Filme, einfach dem Publikum oder den Rezipienten halt wenig zu.
Ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Publikum, dieses Todanalysieren im Internet. So, weißt du, ein Film kommt raus und gehst auf YouTube, du hast 20 Videos das Ende erklärt. Die Leute wollen immer Antworten haben. Und ich denke mir so, es ist geil, wenn Regisseure das nicht machen. Ich meine, es ist jetzt vielleicht das ist das erste Beispiel. Wie lange reden Leute über diesen Kreisel bei Inception? Und Christopher Nolan ist das halt egal. Also der sagt einfach, bildet euch die Antwort selbst. Es ist doch viel interessanter, was ihr daraus macht. Warum muss ich euch jetzt sagen, was mit Cobb dann am Ende passiert und was der scheiß Kreisel macht? So, ne? Du kreierst ja diese Legende nur darüber, wenn Leute anfangen, auch das zu interpretieren und zu besprechen. Also deswegen, ist auf jeden Fall mir da so bei The Rip auch so gegangen, dass ich glaube, da viel mehr Potenzial drin war. Gerade wie ihr auch gesagt habt, diese ganz cleveren, dass das mit Damon immer jemand anderen eine andere Geldsumme sagt. Da ist ja so eine gewisse Cleverness drin, wo du aufpassen musst. Und das konterkariert aber damit, dass sich die Leute die ganze Zeit den Plot vorsagen, hat bei mir dafür gesorgt, dass ich nicht sehr drin war. Also ich hatte keine Angst um die Figuren. Ne? Und deswegen fand ich den tatsächlich leider etwas enttäuschend. Aber ja, das wollte ich bloß nochmal nachtragen. Dazu fand ich sehr spannend, dass das jetzt einfach mal auch offiziell jemand gesagt hat, der sich's erlauben kann.
Ja. Ne? Naja, das können sie.
Das können sie. Und nichtsdestotrotz, ich freue mich auf alles, was die Jungs machen. Ein Film, der aber wesentlich, wie soll ich das sagen, radikaler ist, ist 28 Years Later, The Bone Temple. Der macht sehr viel nonverbal. Und ich muss einfach nur als Nachtrag hinterher schieben, dass ich den total gefeiert habe. Und ich habe glücklicherweise 28 Years Later einen Tag vorher nochmal gesehen. Und es ist eine dieser Fortsetzungen, die den anderen nochmal aufwertet. Und vor allem sind die so unterschiedlich in der Inszenierung und im Vibe, dass ich jetzt schon mich drauf freue, irgendwann mal diese ganze Trilogie zu sehen. Ich hoffe, der dritte, wenn Danny Boyle den wieder macht, der wird sich dann nochmal abheben. Aber bestimmt, weil er will ja immer was anderes machen, der Typ. Also, dass sich auch eine Fortsetzung erlaubt, sich komplett auf andere Figuren zu fokussieren eine komplett andere Stimmung zu kreieren, so einen Mikrokosmos aufzumachen und dann auch noch völlig anders auszusehen. Ich fand das einfach super wild und das ist das mal wieder mutiges Filme machen. Und ja, allen anderen Aspekten stimme ich halt einfach zu. Das ist die Ralph Fiennes Show. Ich mochte die Jimmys, muss ich sagen. Ob ich diese Torture-Szenen gebraucht hätte, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ich mochte den total. Also diese Filme haben so einen geilen Vibe. Und wer sich am Ende nicht auf den dritten Teil freut, auch ich bin so froh, dass das gegreenlightet wurde. Mann, ja. Mann, Mann. Also da siehst du auch mal wieder, dass die Regie gar nicht so wie, also anders, Regie ist wichtig, aber das Drehbuch ist einfach so fucking wichtig. Alex Garland hält das hier einfach zusammen, das Thema, und Nia DaCosta galt nicht als gute Regisseurin, aber wenn die ein geiles Skript hat mit geilen Schauspielern und eine geile etablierte Welt, dann kann die einfach einen guten Film machen, ne?
Ja, das eine kann das andere durchaus ein bisschen auffangen.
Toll. Und Number of the Beast, also ich meine, The Boner Tempel
hatte ich da. Ja, das ist schon gut. Ja, kannst du nicht sagen.
Aber wenn wir schon beim Boner sind, ja, jetzt wird's nochmal Big Boner, and Bold. Genau.
Big and Bold, genau, von Mr. Big Dick Energy zu A Big Bold Beautiful Journey. Ich weiß, auch Mo hatte den gesehen, fand den nicht besonders und ich muss sagen, der Film hat alle Trademarks, die mich den eigentlich lieben lassen müssten und ich fand ihn halt ja schon auch gut. Dadurch, aber ich glaube, da ist viel Potenzial verloren gegangen. Das ist ein Film mit Margot Robbie und Colin Farrell in Hauptrollen. Es ist im Grunde ja auch eine Liebesgeschichte von zwei Leuten, die ja mehr oder weniger durch das Schicksal verbunden werden, denn beide sind eingeladen auf einer Hochzeit von irgendwelchen gemeinsamen Freunden, kannten sich vorher nicht. Und als sie dorthin reisen, haben sie beide irgendwie ein Problem mit ihren Autos und müssen dann in dem Moment, wo sie feststellen, oh, mein Auto fährt nicht, ich muss mal irgendwas organisieren, haben sie so eine göttliche Fügung, da ist irgend so eine Werbung von so einem Car Rental Service, der irgendwelche Wünsche erfüllt und keine Ahnung, und das nehmen die erstmal nur als Werbung wahr und gehen dahin und das ist alles super weird und da sitzt dann Kevin Klein und Phoebe Waller-Bridge, die sitzen dann in so einer Riesenhalle und fragen die total persönliche Sachen um irgendein uraltes Auto, ich glaube, was war das, ein Ford Saturn oder sowas? Nicht, ist kein Ford, oder? Aber ein Saturn auf jeden Fall.
Du, Autos und Fußball ist nicht gerade meine, ne?
Ist auf jeden Fall ein uraltes Auto, was nicht mehr hergestellt wird, aber die vermieten die noch mit irgendeinem komischen Pseudo-KI-GPS-System, was sie dann nutzen können im Auto. Die so, wollen sie das GPS? Nein, ich habe ein Handy. Ja, aber wenn der Akku alle ist? Nein, das wird nicht passieren. Aber sie müssen doch irgendwie vorbereitet sein, wenn das Handy kaputt geht und sie das verlieren. Ja, gut, dann nehme ich halt das GPS. So, das ist halt so dieses Gespräch, das ist ziemlich absurd, fand ich irgendwie witzig. Und dann haben die halt diese KI, die quasi den Weg dann irgendwie vorgibt. Und dann finden die sich an der gleichen Raststätte und dann geht ein Auto kaputt und dann müssen sie zusammen weiterfahren und dann geht so dieses Kennenlernen los von denen. Und die halten dann immer an Stationen an, irgendwo mitten in der Pampa, und wenn die aussteigen, da finden die irgendwo auf dem Feld eine Tür und dann können die da durchgehen und durch die Tür kommen die zu irgendeinem Moment in dem Leben eines der Personen halt. Und dann erleben die das zusammen, stehen so daneben und dann lernen die sich halt dadurch kennen. Irgendwie als Idee ganz cool, ist auch ganz cool visualisiert und beide sind halt eben super sympathisch. Man mag beide total gerne, aber das ist auch so ein Film. Ich fand halt, ein großer Knackpunkt, ich finde, die Chemie ist nicht da zwischen den beiden. Und das steht und fällt nun mal in so einer Romanze einfach mit der Chemie zwischen den beiden und die passt irgendwie. Also ich kaufe das denen nicht ab, dass die sich ineinander verlieben. Das weiß ich nicht, das funktioniert nicht so richtig. Und dann hast du halt auch irgendwie noch so ein bisschen das Problem, dass der Film dann nicht so richtig weiß, was er alles erzählen soll. Und dann wird das alles sehr dramatisch so auf einmal und so ein bisschen übertrieben. Also so richtig kann ich dir nicht sagen, was dieser Film irgendwie will. Aber rund war nicht. War okay, war ganz cool. Auch so mit den Farben ist das ganz cool gewesen. Ja, viel Farbsymbolik. Aber ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. A Big Bold Beautiful Journey.
Ha, also da konnte ich mir jetzt leider gar nichts von rausnehmen. Aber das liegt offensichtlich auch ein bisschen am Film. Ja.
Ja, weil der... Wie soll man das sagen? Also... Anders gesagt, wenn du so einen Film guckst, der so ein bisschen so ein bisschen witzig, aber auch so ein bisschen dramatisch eine Romanze erzählen soll,
ja,
dann gibt's eigentlich zwei Sachen, die der Film erfüllen muss. A, die Chemie muss stimmen und B, es muss dich emotional greifen. Und beides war halt nicht der Fall.
Ja, ja, klar. Also Chemie ist das Wichtigste, ne? Das macht vieles wett bei solchen Filmen. Und deswegen, ich find's halt auch irgendwie krass. Also Margot Robbie ist ja jetzt auch gerade hier mit diesem Wuthering Heights, oder wie der heißt, voll in der Promo, dass sie co-abhängig ist von Jacob Elordi und so und dieser Bullshit immer. Bloß damit die Leute dann irgendwie im Nachgang sagen können, oh ja, das hat man voll gemerkt auf der Leinwand, die Chemie so, also dieses, oh. Ich habe eigentlich von Margot Robbie richtig große Stücke gehalten. Die war ja dann, glaube ich, in Schwangerschaftspause und jetzt ist sie wieder da und irgendwie, ich glaube, die hat irgendwie Probleme, Anschluss gerade zu finden. Mal gucken, also ich finde die ein bisschen weird gerade. Also kann ich gerade nicht so richtig zuordnen. Also so das Zugpferd, was sie mal war, das will ich eigentlich damit sagen, ist offensichtlich gerade nicht mehr. Und vielleicht ist es aber auch bloß die Rollenwahl. Ich finde es merkwürdig, dass sie gerade sich sehr auf Romanzen fokussiert.
Ja, weiß auch nicht.
Na egal. Du, ich mache jetzt mal was anderes, weil wir beide sind ja große Western-Fans und ich habe dir jetzt mal einfach Metallica mit Pferden mitgebracht. Denn James Hetfield spielt eine grandiose Rolle. Ich falle direkt mit der Tür ins Haus als Sheriff in The Thicket. Und ja, das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ach komm, den schieße ich mir mal für einen Euro. Weil das wollte ich mir, yeah, so weißt du, also das wollte ich mir geben. Kann ich vorweg schon sagen, deswegen muss man sich den jetzt nicht angucken, aber er hat eine gute Figur gemacht als Revolverheld, muss man wirklich mal sagen. Weißt du, der Schnurriss stimmt, so die Lederfresse und dann ziehst du dem halt so einen Cowboy-Hut noch auf und ich finde also, das hat einfach mega gepasst und er hat auch tatsächlich Dialogrolle gehabt. Also das ist jetzt nicht so, dass er im Hintergrund rumsteht. Also James Hetfield in einem Western kann man mal machen. Aber kommen wir jetzt nochmal zu The Thicket an sich. Das ist ein Schneewestern. Und da haben wir ja erstmal sowieso einen weichen Keks für, würde ich mal sagen, oder? Also so war das doch bei
dir. Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Ich bin auch generell so Neo-Western bin ich immer für zu haben.
Ja, kann man sagen, ist auf jeden Fall auch ein Neo-Western an sich, kann man sagen, so vom Setting her, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und der braucht so 10 bis 15 Minuten, das kann man direkt sagen, eher so ein bisschen in Fahrt kommt, The Thicket. Und da geht's im Prinzip um zwei Geschwister, die ihre Eltern an die Pocken, verlieren, gespielt von Esme Creed Miles. Und jetzt wirst du wahrscheinlich gleich aufhorchen, denn es ist auch hier wieder ein Spross von, ich habe den Vornamen gerade nicht parat, aber auf jeden Fall ist der Nachname Hawk. Warte mal, ja.
Da gibt's noch mehr
aus dem Clan. Wo ist er denn jetzt hier? Der ist tatsächlich gar nicht hier mit aufgeführt. Da muss ich dann nochmal zum IMDb switchen. Augenblick.
Bitte warten Sie.
Leaven Hawk ist der Name. Ja, also so ein bisschen Nepo-Baby-Alarm wieder hier. Ich finde aber, er macht seine Rolle hier ganz gut und er ist auch wie seine Schwester halt den beiden völlig aus dem Gesicht geschnitten. Das ist irgendwie, keine Ahnung, was die mit ihren Genen gemacht haben. Aber fand ich auf jeden Fall erstmal, ich habe das erste Mal gesehen, relativ stark. Und zwar, wie gesagt, die verlieren ihre Eltern an die Pocken und müssen dann ja so ein bisschen durchs Land streichen, um zu ihrer Tante zu gelangen und treffen dabei eben auf Juliette Lewis als ja, Gangsterboss sozusagen. Und die, naja, ich sage jetzt mal so, entführt dann die Tochter. Es wird ein bisschen blutig, also beziehungsweise die Schwester. Und er heuert dann in einer nahegelegenen Stadt einen Kopfgeldjäger an, gespielt von Peter Dinklage. Und der, dem zahlt dann eine ganze Stange Geld, beziehungsweise verspricht ihm eine ganze Stange Geld, damit er die Bande verfolgt, um dann eben seine Schwester zu befreien. Also das ist so ein ganz klarer Rachefilm. Ja, eigentlich kann man schon sagen, dass es ein Revenge-Film ist. beziehungsweise so ein Kopfgeldjäger Western-Drama. Und der Filmtitel bezieht sich auf ein dicht bewaldetes Gebiet im Südosten von Texas, das so ein Dickicht halt, wo eben auch historisch überliefert sich halt viele Gangsterbanden damals also versteckt haben, als das als Zufluchtsort für Gesetzlose galt. Ja. Und wenn die dann dort sind, dann ist quasi der Zug abgefahren. Und das ist so ein bisschen, ne, das Spiel gegen die Zeit, was dagegen die läuft. Und das ist ganz nett. Also die Figuren sind cool. Ich meine, Peter Dinklage macht halt das, was er immer macht, aber das ist halt super charmant. Und da kommt natürlich auch hinzu, dass er halt noch den Spitznamen Shorty trägt. So, ganz cool. Der hat dann noch ein quasi Kompagnon von Gbenga Akinabe gespielt. Kannte ich jetzt nicht, aber spielt wohl in der HBO-Serie The Deuce eine sehr große Rolle, wo man ihn herkennen sollte. Und die Dynamik zwischen denen ist einfach mega cool gewesen. Und Juliette Lewis als Cutthroat Bill, die mal wieder zu sehen, war, wie gesagt, echt cool. Und ja, kein spektakulärer Western, aber Kostümdesign und Landschaftspanorama im Schnee haben einfach für so einen geilen Vibe gesorgt, dass ich einfach dem Film, dass ich trotzdem gut unterhalten war. Es ist jetzt nichts, was ich nochmal gucken muss unbedingt, aber da das Ensemble stimmt und die Kulisse und alles, kann man sich den durchaus mal geben, wenn der läuft. Und wie gesagt, James Hetfield.
Sehr gut. Ja, wenn der, und das ist zu vermuten, irgendwann demnächst mal ohne extra Geld irgendwo läuft, dann werde ich den bestimmt mal gucken.
Ja, genau. Also
da sage ich eigentlich fast nie Nein zu solchen Western.
Das ist so ein Streamer-Ding, genau. Ja.
Cool.
Ja.
Ich habe einen Film, der, von dem ich gedacht habe, der ist bestimmt cool. Und der war sehr, sehr cool. Ich habe richtig Spaß gehabt mit Honey Don't. Ich bin ja nun mal auch einfach ein riesengroßer Coen-Brüder-Fan, und als sich Ethan Coen gedacht hat, er macht jetzt mal alleine auch mal ein paar Sachen, habe ich damals aufgehorcht, dann habe ich den Film geguckt und habe den halt nach 20 Minuten ausgemacht. Das war damals Drive-Away Dolls, mit denen habe ich ja überhaupt gar nichts anfangen können, ich habe es dann einfach gelassen. Und der ist ja quasi der Auftakt einer Trilogie, die er machen will. Und damals die Hauptrolle war ja auch Margot Qualley, und die ist auch in diesem Film die Hauptrolle. Sie spielt Honey O'Donoghue, die auf ihrem auf dem Nummernschild ihres Autos Honey Don't stehen hat. Deswegen ist das wahrscheinlich auch einfach der Filmtitel. Es ist schön catchy, und die Storys haben aber nichts miteinander zu tun. Es ist einfach nur so der gleiche Vibe und die gleiche Perspektive und meistens auch so halbwegs die gleichen Schauspieler, die er dann eben in seine Storys da packt.
Ach so, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Okay.
Ja, also ja. Die hängen storymäßig nicht zusammen, aber es ist halt so vom Vibe her schon das Ähnliche. Hat er ja auch zusammengeschrieben mit seiner Partnerin Trisha Cook. Die ist hier auch, also Co-Drehbuchautorin, die bei Drive-Away Dolls sogar noch Co-Regie war. Und die machen das halt zusammen, und die wollen halt Geschichten erzählen, die irgendwie auch um queere Charaktere sich drehen und ein bisschen so Crime-Stories, was dann eben noch so Coen-Brüder-mäßig ist. Und ich muss sagen, dieser Film versprüht genau dieses Coen-eske, und deswegen liebe ich den einfach. Musik Carter Burwell, Haus- und Hof-Komponist von denen, auch am Start, macht hier einen guten Job. Und wir haben eben wieder die wunderbare Margot Qualley in der Hauptrolle. Sie spielt hier eine lesbische Privatdetektivin, die in so einer Kleinstadt, in so einem abgefuckten Ort, da halt eben unterwegs ist. Und wir sehen halt am Anfang des Films eine Leiche, die von einem Autounfall herrührt. Und da ist halt ein Polizist, und die untersuchen gerade den Tatort, versuchen rauszufinden, was ist, und sie wurde gerufen und ist eben gleich dort vor Ort, guckt mal kurz, ja, nee, kenne ich nicht, ist nicht meine Mandantin, und geht wieder. Und wir finden dann aber raus, ein paar Tage vorher war die tatsächlich, hat die bei ihr angerufen und wollte mit ihren Termin vereinbaren. Also ist sie dann doch irgendwie in den Fall verwickelt und fängt dann an halt da zu ermitteln. Und das verwischt sich halt mit verschiedenen anderen Geschichten und Ereignissen, die in dieser Stadt so vor sich gehen. Und das ist halt typisch Coen-esque, und das macht halt übelst Bock, weil es einfach total schräge Charaktere sind, die irgendwo aus der Versenkung gelaufen kommen. Du hast hier dann auch so Chris Evans, der spielt so einen schleimischen Reverend, der wie so eine Art Sektenkirche aufgebaut hat. Du hast eine Polizistin, Aubrey Plaza, die auch lesbisch ist, mit der quasi Margot Qualley hier eine Beziehung anfängt. Dann hast du Charlie Day, der ist der örtliche Polizist, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, jedes Mal Margaret Qualley anzubaggern und sie sagt ihm, du, ich bin lesbisch, ich stehe auf Frauen und der schnallt halt einfach nicht. Das ist so geil. Und das macht einfach Bock. Also ich hatte übelsten Spaß bei dem Film. Der ist schön schräg und der sieht cool aus. Ich mag ja sowieso dieses amerikanische Hinterland-Kleinstadt-Setting total gerne. Das funktioniert gut. Chris Evans ist, finde ich, also der hat sich, der spielt zwar immer fast die gleichen Typen, immer so einen leicht schmierigen, gut aussehenden, schrägen Kerl, aber das macht er halt perfekt. Also der ist halt einfach so super witzig. Finde ich brillant. Das Einzige, was diesen Film so ein bisschen madig mir gemacht hat, so hinten raus, also ich finde generell bei Coen-Brüdern-Filmen ist es so, die sind immer gut geschrieben, aber die sind nie halt super krass raffiniert verschachtelt geschrieben. Die ziehen ihre Faszination eigentlich immer daraus, dass irgendwo krasse Zufälle passieren und diese Zufälle dann zu anderen krassen Zufällen führen und dann ist das, was da rauskommt, halt übelst crazy, aber macht halt Spaß. Und hier ist es so, es fühlt sich so ein bisschen angestrengt so an, als hätten sie unbedingt was krass Twistuiertes schreiben wollen, was dann super überraschend hinten rauskommt. Und das fand ich, braucht es überhaupt nicht. Und das fand ich auch nicht so cool. Also es wirkte sich so angestrengt, bemüht, twistuiert so hinten. Deswegen mochte ich diesen, was dann hinten rauskommt, nicht so gerne. Aber ansonsten ist das cool, das ist schrullig, das ist auch sexy. Das macht Bock. Also Honey Don't mochte ich.
Honey Do quasi.
Honey Do?
Ich habe ja Drive-Away Dolls geschaut und fand den cool. Von daher gibt es ja eigentlich nichts,
ich, was vielleicht, nicht... Vielleicht muss ich den nochmal gucken.
Also ich gebe halt zu,
vielleicht hat er mich...
Du hast mich ja vorgewarnt, dass du den nach irgendwie, weiß nicht, was hast du gesagt, 10 Minuten, 15?
20 Minuten, so, glaube ich, habe ich...
Ich wollte das schon die halbe Stunde schaffen. Und ich muss auch sagen, er wurde besser. Also hinten raus hat er noch einen Plot gefunden. Das ist kein Meisterwerk und... ja, aber mir hat er wirklich gut, mich hat er unterhalten. Und wenn du den ganz grausam fandest und Honey Don't jetzt, also tatsächlich sehr sehenswert, dann ist das ja quasi ein Meisterwerk, was hier auf mich wartet. Also da werde ich dann auf jeden Fall mal zuschlagen. Trotz des.
Also man muss halt auch sagen, Margaret Qualley ist auch gerade auf so, die kann glaube ich nicht falsch machen. Also die ist ja halt so. Weiß ich nicht, du musst halt lächeln, wenn die auf der Leinwand ist. Die hat so eine Coolness und die liebt das halt einfach auch so Charaktere zu spielen, wo es mal nicht darum geht, dass er halt eine wunderhübsche junge Frau ist. So habe ich so manchmal das Gefühl. Also die hat natürlich auch Rollen wie in The Substance oder so, wo es halt wirklich nur darum geht, dass sie halt besonders toll aussieht. Aber die macht auch einfach mal gerne uneitle Sachen, wo sie einfach brillieren kann. Das war damals, es gibt ja auch, ich möchte es nochmal betonen, diese Miniserie mit ihr, die ist absolut fantastisch. Wie ist sie? The Maid. Mhm. The Maid, das ist so geil gewesen.
Du, ich meine, die Frau ist bekannt geworden als absolut verlauster Hippie in Once Upon a Time in Hollywood. Also die hat ja quasi damit angefangen, solche Charaktere zu spielen. Und auch wenn sie da keine Hauptrolle bekleidet hat, die Szenen sind halt mit ihr und Cliff Booth ja in Erinnerung geblieben. Also wie Sau. Diese Flirts da. Und da hat sie ja auch schon diesen ikonischen ich beiß mir auf die Lippe Move gemacht und etabliert in dem Film, ne? Muss man ja einfach auch mal sagen. Und ich fand's ja gerade, also sie wird ja seit The Substance als Sexbombe so wahrgenommen, aber sie spielt das ja sonst nie. Und da ist es ja wichtig für einen Plot, dass es so überinszeniert ist und so in stylischen Szene gesetzt. Deswegen, ich finde, generell kann man, glaube ich, zusammenfassen, sie macht mutige Rollenentscheidungen, gerade für ihr Alter. Und spielt halt sehr in der Indie-Region. Und deswegen hoffe ich, dass es einfach lange so bleibt. Dass sie nicht sagt, oh, ich mache jetzt hier mal noch einen Marvel-Film nebenbei. Weil da kommen wir heute auch noch dazu. Das gibt nämlich tolle Schauspieler, denen sowas richtig, richtig schaden kann.
Ja, das stimmt.
Zum Beispiel, ach komm, dann nehme ich jetzt einfach Mads Mikkelsen. Aber dem hat es nicht geschadet. Der hat, weißt du noch, dass der in einem... also der hat ja in Star Wars mitgespielt, da kannst du jetzt nichts zu sagen, aber es war eine coole Rolle. Er hat einfach den fucking Todesstern gebaut. Er hat aber auch im Marvel-Kosmos mitgespielt. Ja, er war auch ein James-Bond-Bösewicht. Wissen wir alle, haltet die Fresse. Erzähl mal. Weißt du noch, wen er in MCU gespielt hat?
War das irgendwas in Verbindung mit Doctor Strange?
Ja, er war Coppelius, der Bösewicht in Doctor Strange. Also einer der austauschbarsten Bösewichte. Und hat ihm nicht geschadet, aber ganz im Gegenteil.
Mats Mikkelsen, prinzipiell muss man sagen, ich glaube, der das ist egal, der hat so ein Standing, der hat so krasse Filme gemacht, gerade diese dänischen Dinger, gerade diese Anders Thomas Jensen Filme, die Winterberg Filme, also der Mann, der hat mehr als einmal bewiesen, dass der halt einfach ein Schauspieler ist, ein großer Schauspieler, was der für Stoffe schon gespielt hat. Nimm dir mal diese Bandbreite zwischen den bescheuertsten Anders Thomas Jensen Dingern, die er spielt, und dann sowas wie, was du hattest, dieses Historien Ding, wo der dieser Landherr ist.
Ja, oder auch selbst in den Jensen-Filmen schon alleine nimmst du, ja komm, dann reden wir jetzt über den Wikinger im Raum.
Genau, den,
ich meine, selbst wenn der du
therapiert werden muss.
Wenn du den Helden der Wahrscheinlichkeit, Mads Mikkelsen, neben den jetzt hier stellst, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das ist diese Bandbreite, die er. Ne, also erzähl doch mal, Therapie für Wikinger.
Genau, haben wir geguckt.
Ja.
Es ist der neue Anders Thomas Jensen Film und ich muss sagen, was er mit allen anderen Anders Thomas Jensen Filmen wieder gemeinsam hat, ist also so Banane, du fragst dich, wie jemand auf sowas kommt.
Voll.
Also das ist so durchgeballert. Wir haben, jetzt muss ich mal kurz mir die Präzision reinholen, Therapie. Wir haben also in den Hauptrollen eben Mads Mikkelsen, der spielt also die etwas nebengestellte Hauptrolle. Er spielt Manfred, aber er möchte Verrecken nicht Manfred genannt werden.
Genau.
Weil er seit einem traumatischen Erlebnis irgendwann sich eine dissoziative Persönlichkeitsstörung entwickelt und sich für John Lennon hält. Ja. Das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Klingt so Banane, aber es ist einfach Teil des Plots. Und sein Bruder, gespielt von dem auch nicht minder unbekannten Nikolai Likas.
Ja, der auch seit Dänische Delikatessen oder Flickering Light, glaube ich, sogar schon im Prinzip genau. Mit Mads Mikkelsen ja immer in den Jensen-Filmen mitspielt, genau.
Richtig. Und der spielt Anker, der ist Krimineller und wir bekommen am Anfang im Prolog erzählt, dass der einen großen Raub gemacht hat, der eine sehr große Menge Geld gestohlen hat, ist gerade auf der Flucht, kommt nach Hause zu seiner Tante? Das ist seine Schwester.
Das ist die Schwester.
Stimmt, seine Schwester. Genau, seine Schwester, die wohnt da zusammen mit eben Manfred.
Freya.
Und Manfred ist so ein bisschen, hat auch so ein bisschen autistische Züge, so Asperger oder irgendwas, bevor er dann diese Persönlichkeitsstörung da entwickelt. Und der kommt da halt dahin und wird von der Polizei schon gesucht und geht zu seinem Bruder und sagt, hier, du nimmst diesen Schlüssel, schluckst den runter und wenn irgendwie ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, gehst du zu unserem Elternhaus und dort im Wald, irgendwo bei dem Fels links, vergräbst du den und nimmst den Schlüssel, gehst zu dem Schließfach, holst die Tasche da raus mit dem Geld und dann vergräbst du die Tasche Geld da irgendwo in der Nähe von unserem Elternhaus. Und die sind halt in Dänemark und das Elternhaus ist irgendwo in Schweden oder so. Und dann wird er halt verhaftet und ist 15 Jahre im Gefängnis. Und kommt halt frei und will halt nach Hause zu seinem Bruder und mit dem möglichst schnell zum Elternhaus fahren und die Kohle holen. Und das Problem ist aber, dass quasi er das nicht mehr ansprechen kann und auch keine Informationen mehr aus seinem Bruder rauskriegt, weil sein Bruder Manfred ist nicht mehr da, sondern er spricht immer nur noch mit John Lennon. Und das ist das große Thema. Und dann geht halt diese Odyssee los. Die machen sich natürlich dann trotzdem irgendwie auf dem Weg dahin und er muss halt irgendwie unterwegs versuchen, an die echte Persönlichkeit von seinem Bruder ranzukommen. Und das ist halt super schräg. Also das ist halt so durchgeballert, dass du einfach dieser Running Gag, dass immer, wenn er ihn halt Manfred nennt, der halt eine Krise kriegt und sich aus dem nächstgelegenen Fenster stürzt, das ist halt sauwitzig. Also das trifft dich auch so unerwartet in dem Film. Jedes Mal so aus der Kalten springt er aus irgendeinem Fenster. Das ist halt schon geil und es macht halt viel auf. Und die Idee wird dann halt einfach noch weiter gesponnen mit diesen Beatles-Dingen. Die suchen dann halt andere Leute in Klapsen, die irgendwie denken, dass sie Ringo Starr und Paul McCartney und sowas sind und versuchen die Bands wieder zusammenzubringen, um dadurch dieses Hirngespinst so weit voranzuschreiten, dass die dann wieder in ihre andere Persönlichkeiten irgendwie zurückswitchen. Und dann verwickelt sich das noch mit ihrem Elternhaus, was jetzt ein Airbnb ist und da sind noch andere Leute und dann sind auch noch Gangster von dem Raub früher, die was von der Kohle haben wollen. Also die Story ist halt schön durchgeballert und die Charaktere sind schräg. Es ist alles mit dieser ganz typischen Herzlichkeit auch gemacht. Und das macht Spaß. Das ist ein cooler Film. Das Einzige, was ich bei dem Film einfach bemängeln muss, so im Vergleich mit den anderen Anders-Thomas-Jensen-Filmen, ist dieser nicht ganz so tief. Also was die anderen Filme immer geschafft haben, war diese unglaublich skurrile Komik immer mit einer Tragik zu verbinden, die dich ins Mark getroffen hat. Und ich finde, das schafft der hier nicht. Ich finde, der ist zu fröhlich, zu abgeknallt, durchgeknallt und reiht auch so eine durchgeballerte Szene an die andere. Und dadurch wird einfach die Skurrilität aufrechterhalten, aber da fehlt mir einfach die Tiefe und es hat mich auch nicht so richtig berührt, auch wenn wirklich harter Tobak an Szenen angesprochen wird, an Traumata und sowas. Aber ich finde, das fügt sich hier nicht so organisch zusammen. Das ist so das, was ich bemängle. Ansonsten hatte ich wieder viel Spaß mit dem Film, der einfach originell auch ist.
Wow, da war jetzt sehr viel Interessantes dabei, worauf ich irgendwie eingehen möchte. Ich weiß gar nicht so richtig, wie. Also erstmal nochmal zu der Grundprämisse. Man muss ja sagen, ich dachte, es ist wirklich so ein Getting the Band Together Film. Und das ist es nicht. Also, dass hier die Beatles zusammenbringen, das ist so ein bisschen der MacGuffin, könnte man sagen, aber eigentlich spielt es nicht die größte Rolle, vor allem weil der eine ist ja auch, also der Drummer, der stumm ist, der denkt ja, dass er Ringo Starr ist. Der andere, der ist ja so eine groteske Mischung aus Paul McCartney und George Harrison, aber der ist irgendwie zwischendurch auch mal Heinrich Himmler. Und das ist völlig abstrus und labert immer was vom Holocaust und denkt, dass...
Weißt du, wenn du noch nie in deinem Leben einen Anders-Thomas-Jensen-Film gesehen hast und uns beiden zuhörst, dann denkst du, sag mal, sind die bescheuert, haben die gerade Schlaganfall oder was? Ja. Aber das ist nun mal der Humor.
Genau so ist es irgendwie, ne? Und tatsächlich, ich hatte auch den Film mit meiner reizenden Sofa-Begleitung geschaut und ich habe den so gepitcht. Ja, das ist so ein schwarzhumoriger Film aus Dänemark, wo einer so eine Persönlichkeitsstörung hat und denkt, er ist John Lennon und dann müssen die halt andere Mitglieder von den Beatles finden und die Band wieder zusammenbringen. Och, das klingt lustig. Was habe ich für einen Fehler gemacht? Naja, also, weil du sagtest ja auch, dass der Film nicht so tief geht, ne? Das ist halt so eine Betrachtungsweise von uns, weil wir das halt mit Jensen-Filmen vergleichen. Ich fand schon, dass der sehr tief geht, auch ne, weil du diese Kindheitstraumata, Gewalt gegen Kinder und was da alles sind. Der Film handelt ja von Missbrauchsszenen. Und das Ding ist ja auch, und alle Figuren haben ja hier ein psychisches Trauma weg eigentlich. Deswegen finde ich schon, dass der sehr deep ist, aber ich würde dir dahingehend zustimmen, dass der dem nicht so viel Platz einräumt. Also generell ist ja auch...
Also angesprochen wird das. Das ist schon harter Tobak, aber das funktioniert hier nicht so organisch miteinander wie in den anderen.
Vielleicht will er das auch nicht, weil die Themen so tief sind. Also weißt du, ich meine, du hast in Adams Äpfel beispielsweise nicht diese Art von Konflikt, dass du den dann überspitzen musst. Also es ist ja eh streitbar, dass der Film die Darstellung, also wie der mit Darstellung von psychischen Erkrankungen umgeht. Also wenn du den Film aus dieser Perspektive betrachtest, ist der auch relativ diskutabel. Ne? Also in den frühen Szenen am Anfang des Films nutzt ja Jensen auch den Autismus von John und seine dissoziativen Schübe, um eigentlich uns zum Lachen zu bringen die ganze Zeit. Und spielt das ja auch so ein bisschen runter, ne? Also diese Beatles-Besessenheit, obwohl der nicht eine Textzeile kann. Diese Wikinger-Fantasien, die damit reinkommen, auch zusammengehalten von diesem Prolog und Epilog, der ja auch schon super skurril ist, so, ne? Aber ich fand, das ist so in a nutshell einfach so eine schöne Botschaft, die dann aber hinten raus wieder so abstrus zu Ende geführt wird. Diese ganzen ritualisierten Eigenheiten auch, ne? Auch so, ne, wo gehört die Axt hin und so weiter. Und das ist, ich glaube, das ist so gewollt. Also, ich glaube, er möchte damit behaupten, dass Lachen und Empathie irgendwie, dass das irgendwie keine Gegensätze sind. Und das mochte ich, das fand ich sehr erfrischend, weil man sich ja auch manchmal so die Frage stellt, darf ich jetzt darüber lachen? Und mit diesen Empfinden kannst du gar nicht in den Film reingehen. Das ist der mega provokant. Und dieser Balanceakt, finde ich, der gelingt ihm schon durchaus, aber nicht immer. Und das gelingt ihm aber auch nur deshalb, weil Mads Mikkelsen das so krass zusammenhält. Also, dass der Film überhaupt nicht auseinanderfällt, weil alle Figuren sind schon sehr stereotyp und der hat hier mit seiner Performance aber so eine gewisse Verspieltheit. Also du weißt schon manchmal nicht, was fühlt der, also ne, er fühlt ja schon auch ein doppeltes Spiel und er ist sich auch nicht immer, also man hat schon das hier und da auch das Gefühl, er ist sich seiner Situation durchaus bewusst. Der weiß, dass der weder Gitarre spielen kann, noch weiß, ne, weiß er Geheimnisse, die er seinem Bruder nicht erzählen will und so. Und das Komische entsteht ja nicht aus diesen Augenzwinkern, sondern aus dieser völligen Ernsthaftigkeit. Jede Absurdität spielt der halt so, als hinge sein Leben davon ab. Und diese Gravitas, die er dann dadurch halt auch einfach überträgt, zum Angesicht dieses völligen Irrsinns, das ist, obwohl er nicht die Hauptrolle spielt, der absolute Motor des Films. Und deswegen einfach ein Film, der mehr unter Beweis stellt, wie wichtig auch das Casting ist. Weil dieser Film hätte mit einem Schauspieler, der diese Nuancen nicht transportiert hätte, einfach nicht funktioniert. Weil alles sich nur um der ganze Film, alle Figuren bleiben ja, wie sie sind. Und er ist halt dieses Echo darauf. Und deswegen finde ich einfach großartig gespielt. Darauf können wir uns, glaube ich, committen. Ich würde auch sagen, es ist nicht der Beste so, aber ich finde, er hat auf jeden Fall diese Wirkung für mich erzielt, dass ich immer mal wieder geschockt war, weil du dich eingelullt fühlst in diese Schrulligkeit und dann kommt da plötzlich doch mit einer übelsten Gewaltspitze um die Ecke und dann hast du plötzlich Angst um eine Figur und merkst, oh, die ist mir da doch ein bisschen ans Herz gewachsen. Und das schafft er.
Ja. Ja? Und es ist, ich finde es absolut beeindruckend, dass einfach du keine zwei ähnliche Filme hast von Anders Thomas Jensen.
Stimmt.
Sie sind alle völlig eigen, völlig abstrus, aber total für sich.
Und trotzdem erkennst du die sofort. Die Handschrift, der hat ein eigenes Genre. Naja.
Ja.
Aber weißt du was?
Und wer Anders Thomas Jensen jetzt abschließend, wer die Filme von ihm mag, der greift hier einfach bedenkenlos zu.
Ich habe auf jeden Fall, als ich recherchiert hatte, auf einer Filmplattform, die wir nicht nennen, eine 13 Jahre alte Kritik von dir zu Adams Äpfel gefunden.
Ach, guck an.
Ja, soll ich mal was draus zitieren? Ich mach das jetzt einfach
wenn
mal.
Du willst.
Du hast nämlich nur 6 von 10 Punkte gegeben. Und
ja, stimmt. Aber habe ich nicht 2 geschrieben?
Genau, du hast 2 geschrieben. Ich kürze die erste mal ein, aber ich fand es interessant. Adams Äpfel ist eine Groteske, die skurrilen Charaktere in einer allegorischen Religionsparabel auflaufen lässt. Ein manischer Religionsfanatiker, ein kleptomanischer, leicht zurückgebliebener Alkoholiker, ein zwielichtiger Pseudoterrorist und zu guter Letzt ein wortkarger Neonazi agieren in meinem Handlungsgefüge, das ist schon so geil, welches an der Grenze des guten Geschmacks recht fiktiv daherkommt und so weiter. Du hast dann noch geschrieben, Themen wie Läuterung und den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse aus einer anderen Perspektive zu zeigen, bemüht sich der Film. Der Wille und das Anliegen sind dabei wirklich lobenswert und aus meiner Meinung nach liebäugelnd mit der Filmkunst der Coen-Brüder dargestellt. Da sind sie wieder, Cohen noch geschrieben damals. Trotzdem gibt es in dem 90-minütigen Werk gewisse Längen und die Geschichte ist einfach ein bisschen zu verrückt, als dass man ihr das Geschehene abnimmt. Daher verkommt sie zum bloßen Übertragungsmedium 6 von 10 Punkte. Danach hast du ein Jahr später geschrieben, Update nach einer Zahnarzt-OP. Lange habe ich die Zweitsichtung vor mir hergeschoben. Ich wollte den Film lieben und nun ist er zu mir durchgedrungen. Gerade weil hier so viel Symbolik gezeigt wird, stört es mich nun nicht mehr, dass die Story unglaubwürdig ist. Länge kam für mich nicht mehr auf, sondern es blieb nur noch die Faszination. Nebenbei auch schauspielerische Extraklasse. Ich habe jetzt Lust auf 8,5 von 10 Stückchen Apfelkuchen. Na siehste.
Prima.
Prima. Geil. Aber das zeigt auch so ein bisschen.
Wie lange
ist das her? Das zeigt auch so ein bisschen, das ist wirklich etwas, wir haben ja erst gesagt, ne, wir setzen uns viel mit Filmen auseinander. Das ist kein Casual Watch-Ding. Nee,
also, ja. Aber wie geil das auch ist, was das jetzt aus. Immer wenn ich diesen How Deep Is Your Love von Bee Gees höre, denke ich an Adams Äpfel. Das geht nie wieder raus aus meinem Kopf. Jedes Mal habe ich die Szene vor Augen, wie Mads Mikkelsen freudestrahlend diesen Neonazi dort am Bahnhof abholt und die halt in dieser kleinen Hitsche übers Land fahren und How Deep Is Your Love im Radio kommt.
Ja.
Und das ist einfach so ein geiler Bogen. Am Anfang des Films siehst du das und der macht das halt genervt aus und am Ende des Films fährt er halt selber mit dem Auto dort durch die Kante, dann macht das lauter. Das ist einfach so geil. Ich liebe das.
Das hat der hier aber auch, also wie die dann die ganze Zeit diesen ABBA-Song spielen und der möchte aber einfach nur, dass die einen Beatles-Song spielen. Ich find's großartig. Und am Ende dieser Auftritt dann von der Band, das ist auch einfach so geil gewesen. Und wenn wir jetzt einmal, ich möchte das schließen mit meiner Lieblingsszene von Anders Thomas Jensen-Film, Die Szene aus Men in Chicken, wo Mads Mikkelsen im Hintergrund mit der Blechbadewanne verprügelt wird.
Das ist einfach so, das ist so doof. Aber ey, nochmal, wer noch nie so einen anderen Thomas Jensen Film gesehen hat und uns gerade zugehört hat, der muss sich ja wirklich denken, so was schick. Gucken die sich denn für eine Scheiße an, ey.
Großartig.
Unbedingt machen. Dann unbedingt machen, wir bleiben einfach jetzt bei Mads Mikkelsen. Ich hatte dir noch einen Film empfohlen. Ich habe den selber empfohlen bekommen von meinen Eltern.
Crazy.
Und die haben mir gesagt, guck den mal an. Und habe ich geguckt, ach so, der ist in der Arte-Mediathek. Und in der Arte-Mediathek findet man Arctic.
Tja.
Und das ist ein Film mit einer Mads Mikkelsen One-Man-Show. Voll. Und das Witzige ist, das ist so ein Film, der schmeißt dich halt sofort rein. Der erklärt dir überhaupt gar nichts und fängt einfach an.
Und ich muss auch sagen, das Highlight des Films ist, dass der so bleibt.
Ja.
Also du lernst die Figur nicht kennen, du hast keine nervigen Flashbacks, du erfährst nichts. Du erfährst nicht, warum er abgestürzt ist.
Aber an zwei, drei Stellen erfährst du mal kurz was wohl passiert ist, aber das war's dann
aber auch. Aber das ist genau das, was ich meinte. Netflix hätte jetzt dem Drehbuchautor gesagt, erklär doch mal, warum, zeig den Absturz, damit es am Anfang eine Action-Szene gibt. Erklär bitte in Flashbacks emotional, warum das wichtig ist, zu überleben und sowas. Und ich denke mir so, es ist so befreiend, einen Film zu sehen, der dich einfach da reinschmeißt. Du bist mit ihm dann vor Ort und das war's. Einfach nur Survival. Und das ist, muss ich sagen, ist etwas, was den Film für mich auch tatsächlich hat funktionieren lassen, obwohl der so minimalistisch ist. Ich kann da mal kurz
ja,
noch.
Und ich, ja. Ja, und was ich dazu sagen will, also du könntest mich in diese Situation setzen, ich würde mich einfach hinlegen und sterben.
Ich würd mir noch vorher einscheißen, damit es mir ein bisschen wärmer ist, aber das war es dann auch schon. Ja. Ich mach mal kurz an der Stelle einfach nur weiter, um was es geht, weil das ist relativ einfach zu sagen. Wir haben es euch ja schon erwähnt. Es gibt einen Forscher, der ist irgendwo offensichtlich in der Arktis mit seinem Flugzeug abgestürzt und bis zur nächsten vielleicht menschlichen Behausung oder was auch immer, ist es ein weiter Weg. So richtig erfahren wir es nicht, weil wir verlassen seine Perspektive nie in dem Film.
Und ja, aber es sieht auf jeden Fall, es wirkt, als wäre es so ungefähr ein 5-7-Tages-Marsch.
Genau, also das ist das, was wir erfahren, ne, durch sein Ziel, was er sich hat und durch seine Karte, die er da hat. Genau, Vorräte sind knapp. Er muss erst mal gucken, dass er sich selbst versorgt. Und dann baut er sich so ein kleines einen kleinen Mikrokosmos auf. Und sowas mögen wir ja. Wir schauen ihm beim Fischen zu, schauen ihm zu, wie er sich was zu essen macht, wie er dann schlafen geht, wie er dann versucht, Kontakt aufzunehmen. Und eines Tages springt sein Funksignal tatsächlich auf Empfang und er entdeckt tatsächlich einen Hubschrauber, der ihn fortbringen könnte. Und ich sag mal, viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen, weil das passiert relativ am Anfang des Films und es ist nicht die erhoffte Rettung. Weil eigentlich ist es dann, durch das, was danach passiert, wird es eigentlich halt noch dramatischer, das Ganze. Und ich hatte den Film tatsächlich schon sehr, sehr lang auf der Watchlist. Ich glaube, vor 3 Jahren hat uns der liebe Kai, der Cine-Dude, ein großes Shoutout an der Stelle, hatte mir den empfohlen. Und ich habe gesagt, ich gucke den sofort. Und jetzt, naja, es hat ein bisschen gedauert, gebe ich zu. Aber schaut mal beim Cine-Dude vorbei. Der hat eine coole Instagram-Seite und ist jetzt wieder am Start. Und vielleicht, Kai, können wir dich ja, wenn du das hörst, auch mal wieder hier begrüßen. Ich habe das jetzt sehr spät nachgeholt, aber du hattest recht. Es ist ein toller Film, sehr atmosphärisch, hat mir gut gefallen. Ich meine, das ist halt wie bei allen so reduzierten Settings, viel darüber hinaus ist dann halt eben nicht mehr zu holen. Aber Mads Mikkelsen ist wirklich einfach. Ey, du, ich würde dem bei allen Tätigkeiten zugucken. Der könnte. Ich würde dem dabei zuschauen, wie der die Saat aussieht und wartet, bis er ernten kann. Und wie der eine Wand streicht. Der kann eine große Lego-Ritterburg zusammenbauen. Und dann gucke ich mir das 2 Stunden One-Take an. Also, das ist einfach nur. Ich liebe das.
Ja. Nee, toller Typ einfach, der das einfach tragen kann. Der hat nicht viel Text. Und ich mag generell, ich bin einfach auch Fan von Survival-Filmen. Ich mag das gerne. Und das Setting ist wirklich überzeugend. Ich finde es wirklich auch gut, wie das dargestellt ist, weil es ist auch nochmal so ein bisschen anders als andere Leute sind irgendwo gestrandet, müssen Überlebensfilme, weil das Setting, in dem er sich gefangen sieht, halt wirklich nichts hergibt. Er kann ja nicht mal ein Feuer machen, weil dort ist halt nichts, was er verbrennen könnte.
Ja, ja.
Das ist halt wirklich so krass. Der hat gerade so einen Unterschlupf, so durch das Flugzeugwrack, was noch relativ intakt ist, so als abgeschlossener Raum. Dadurch hat er wenigstens einen Unterschlupf, aber alles, sonst hat er nichts. Er hat gar nichts.
Nichts hat er.
Ja. Aber macht super. Und wenn ich was bemängeln müsste an dem Film, ist dann, dass ich finde, die Entscheidungen, die so am Ende im Schlussakt getroffen werden, das war nicht so meins. Fand ich ein bisschen, hätte es nicht gebraucht und weiß ich nicht.
Ja.
Aber der Film bis dahin ist einfach super stark.
Ja, ich meine, ich verstehe, ich glaube, wenn ich ein Drehbuch schreiben würde, ich würde es halt genauso machen, weil du hast also sonst das Gefühl, du erzählst keinen Plot, sondern einfach nur das ist ja fast eine Dokumentation, weißt du? Deswegen, ich verstehe schon, wo er dann hin wollte. Und es wirkte halt nur etwas gewollt, dass wir jetzt noch Spannung inszenieren wollen und eine gewisse Dramatik reinbringen wollen. Das letzte Bild hätte ich auch nicht gebraucht, aber insgesamt, wie gesagt, ihr bekommt einfach, was ihr euch vorstellt. Also Mads Mikkelsen ist im Eis und muss da durch die Scheiße durch und versucht zu überleben. Und das, weißt du, der Regisseur, übrigens Joe Penner, hat Stowaway gemacht, den mochten wir beide. Das ist auch so ein...
Ja, cooles Szenario, stimmt, das war das mit Toni Collette.
Genau.
Ja.
Genau,
ja.
Und
stimmt.
Jo, Leute, ich bin's mal wieder, Longtime No See, Stimme Gottes. Das Gestammel ist ja kaum auszuhalten. Ich merke, wie das im Gehirn richtig arbeitet und sie suchen den Folgentitel, finden ihn aber nicht. Normalerweise komme ich für so einen Bums gar nicht von meinem Paradiese runter und sag mal was. Aber anscheinend brauchen die Jungs ein bisschen Unterstützung. Also, Stowaway wurde bereits besprochen in Folge 75, The Boys Are Back in Town.
Ja, der war auch sehr atmosphärisch, also kann der Typ wohl gucken. Mads Mikkelsen, bester Mann.
Super.
Jetzt kommt ein Prequel zu Odyssey, habe ich gehört.
Naja, vielleicht. Also, wir sprechen gleich über einen Klassiker. Und dieser Klassiker werden wir sehr eloquent, wie wir sind, herausarbeiten. Transportiert sich ja vor allen Dingen über Nonverbales. Das ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was wir bemängelt haben. Also das sind zwei Filme, die wir jetzt besprechen, die quasi dir nichts irgendwie geben in Dialogen oder sonst was, die dir einfach nur Sachen zeigen. Und als kleinen Auftakt habe ich ja einen Film, einen A24-Film, und zwar Partenope. Partenope ist in der griechischen griechischen Mythologie die genau. Sirene von Neapel, die Seefahrer dort sozusagen in den Tod gelockt hat. Und wir befinden uns in diesem Film in den 50ern, also 1950 beginnen wir mit der Geburt eines Kindes am Meer von Neapel, und es wird von der Familie Partenope getauft. Und wir lernen die junge Partenope dann kennen, wird gespielt von Celeste Dalla Porta. Und im Grunde genommen geht es in den ganzen Film schon darum, wie ihr Leben ist als jemand, der unbeschreiblich schön ist.
Ach, das kenne ich. Ja. Das nervt.
Aber es ist wirklich, die ist halt auch wahnsinnig gut gecastet. Also sie sieht halt wirklich aus wie eine Göttin. Die ist halt einfach super hübsch und dazu noch super schlau, also die interessiert sich für Philosophie, die will auch studieren und die ist nicht auf den Kopf gefallen und die kann gut reden und alles Mögliche. Sie studiert auch an der Universität dort Anthropologie und hat immer damit zu tun, dass sie total unterschätzt wird, weil sie so aussieht. Auch ihr Professor an der Uni tut sie gleich so ab und kriegt aber von ihr dann so gleich so postwendend schlagfertige Antworten, und dann merkt er, okay, die ist nochmal deutlich klüger als alle meine anderen Studenten. Und trotzdem steht sie sich mit ihrem Aussehen für eine ernstzunehmende akademische Laufbahn im Weg. Und das erzählt dir der Film halt die ganze Zeit. Es geht immer wieder darum, wie schön sie ist und dass sie es dadurch eigentlich leicht hatte im Leben, aber dann doch irgendwie nur schwerer. Und das ist ein bisschen anstrengend dann irgendwann, weil der ganze Film so ist. Und es gibt auch nie Antworten. Also der Film ist halt sehr objektiv und zeigt dir ja eigentlich mehr oder weniger immer wieder die Wiederholung des Gleichen. in verschiedenen Lebenssituationen von ihr und begleitest sie dann immer von Station zu Station. Und dazu kommt eben noch, sie hat einen Bruder, der sich sehr jung, Anfang 20, umbringt. Und das haftet ihr noch zusätzlich an, was ihr es einfach auch erschwert, auf einer sozialen Ebene einfach so richtig jemanden zu finden, an den sie sich binden kann, weil sie eben auch immer denkt, weil sie so aussieht, zieht sie eben nur Leute an, die sie nur wegen ihres Aussehens haben wollen und nicht wegen ihres Intellekts. Und deswegen stößt sie halt alle so von sich weg und hält sie auf Distanz. Und dadurch wird sie aber auch irgendwie nie so richtig glücklich. Und das erzählt dir dieser Film halt ständig. Und das Ganze in Wahnsinnsbildern. Also das Setting ist natürlich traumhaft. Wir sind hier in Neapel, irgendwo am Meer. Alles ist wunderschön. Die Innenräume, in denen wir uns befinden, in diesen altehrwürdigen Unis, sind einfach super schön mit Stuck und mit Ornamenten und vertäfelt und antike, wunderschöne Sachen, Kunst. All das zeigt dir der Film andauernd. Wir haben auch Gary Oldman in einer kleinen Nebenrolle als Philanthropen, der irgendwie reich da sich zur Ruhe gesetzt hat. Und auch sich den schönen Künsten hingibt und dann Bekanntschaft eben mit ihr macht. Also das ist ein sehr schwelgerischer Film, der dir einfach wahnsinnig viel zeigt. Also alles, was ich jetzt erzählt habe über wie sie sich fühlt und wie sie die Leute von sich wegstößt und dass sie keine Beziehung eingehen kann. Und dieses Ganze, das wird dir nie erzählt und nie erklärt, sondern du siehst das halt einfach immer in ihren Interaktionen mit Leuten und an ihrem Lebensweg. Und das ist aber auch so ein bisschen das Problem, dass du einfach zu wenig Handlung hast. Du wirst halt immer wieder, du kriegst halt das immer wieder gezeigt und dann verstehst du das irgendwann, worum es geht und dann denkst du, ja, ich hab's doch jetzt verstanden. Und es gibt dann einen Wahnsinnsmoment, der schauspielerisch ist, weil es gibt dann später, soll sie ein Interview führen mit einem, so einem Priester. Da geht's darum, dass einmal im Jahr, das ist so eine Kirche des Heiligen Blutes, und dann sagt man ja, wenn die dieses Blut da haben, was angeblich von Jesus aufgefangen wurde, auf den Kreuzzug hergebracht, dann wird das irgendwie einmal im Jahr flüssig und soll irgendwelche göttliche Fügungen. Und da gibt's immer so ein Event und dann ist die eben dort und lernt den kennen und das ist ein ganz schwieriger Typ. Und wie die sich die Bälle zuspielen, weil er ist der Erste, der halt quasi sie ernst nimmt so richtig, und er wird von ihr auch ernst genommen und das ist so eine ganz tolle Wechselwirkung zwischen denen. Also das ist der stärkste Moment des Films, diese ganzen Szenen, die zusammen haben. Das ist cool, aber so insgesamt bleibt dann ein ziemlich langer Film übrig. Also der geht halt über 2 Stunden und fühlt sich auch echt lang an, ist aber wunderschön und hat auch vieles so philosophisch und so zu bieten, aber er ist eben auch so ein bisschen sperrig dadurch. Ich habe jetzt wahnsinnig viel geredet. Ich wollte gar nicht so lange über den Film reden, aber
du hast
fällt gerade auf, so beim Erzählen. Beim Erzählen ist das echt spannend irgendwie, wie der so ist.
Ja, voll. Also schön, dass du den jetzt für dich nochmal so ein bisschen rekapituliert hast. Also mich hast du irgendwie an der Angel. Gerade, also das ist ja so lustig unterschiedlich, ne? Big Bold Beautiful Journey konnte ich nichts mit anfangen, was du erzählt hast. Aber das war so ein Wirrwarr, das will ich jetzt gar nicht unbedingt entschlüsseln. Bei dem hier bin ich irgendwie voll drin. Also irgendwie spricht mich das Thema und das Setting und vor allem die Symbolik dahinter als super an. Wo hast du den geschaut, wenn ich fragen darf?
Der ist jetzt, glaube ich, auf Prime.
Aha.
Mhm. Ja.
Dann müssen wir mal wieder auf unsere Lieblingsautobahn. Jetzt würde mich mal interessieren, hat mir den auf die Watchlist gesetzt. Warum hast du dir denn als Brücke denn für unseren Klassiker der heutigen Folge gebaut?
Wegen des Show Don't Tells.
Das ist
einfach. Weil wir haben jetzt den Klassiker, es ist In the Mood for Love aus dem Jahre 2000 von
Wong Kar Wai.
Wong Kar Wai.
Genau.
Klassiker gilt jetzt schon als einer der Klassiker, obwohl er ja nur in Anführungsstrichen 26 Jahre alt ist. Es ist gar nicht so wie die anderen hier von 1950 und 60 und so. Das ist ja dann doch schon ein etwas neuerer, aber der hat die Filmlandschaft geprägt wie kein anderer. Der wird ganz, ganz oft zitiert und man muss sagen, das ist ein absolutes Musterbeispiel für Show Don't Tell. Also voll. Hier wird dir faktisch nichts erzählt. Hier kriegst du nur scheinbar zusammenhangslose Szenen aufgeschnippelt, wo dir nie was erklärt wird und du siehst einfach nur Situationen und von wie Figuren zueinander stehen, wie Blocking eingesetzt wird, wie wie kleine Gesten, kleine Blicke oder wo sich die Kamera hin fokussiert, das erzählt dir alles, was du wissen musst. Und das, was die Figuren sagen, erzählt dir praktisch nichts.
Ja.
Und so ähnlich ist es bei Partenope auch. Also du kriegst wahnsinnig viel einfach nur an Themen angeschnitten. Also gerade, was ich auch gesagt habe, was sie so studiert, Anthropologie und Philosophie. Und da geht es noch um andere zwischenmenschliche Sachen und gesellschaftskritische Sachen. Und das wird immer nur angeschnitten und nie ausformuliert. Und es ist immer nur da, um dir was zu erzählen, was nicht ausgesprochen wird. Und das ist bei In the Mood for Love ja, meisterhaft.
Auf jeden Fall. Mich würde mal interessieren, bevor wir auf den Film eingehen, was war denn so dein Antrieb, den zu gucken?
Ja, erstens mal schon auch in diesem Sinne gerne mal ein Klassiker. Und dann war der tatsächlich auch bei irgendeiner 99-Cent-Aktion dabei und ich wollte den schon lange gucken und da habe ich jetzt zugeschlagen.
Aha, okay. Bei mir war das nämlich so, ich hatte den auch schon super lange auf der Watchlist, weil ich hatte irgendwann mal mich mit Wong Kar-wai befasst und habe dann eben Fallen Angels geschaut, der ja auch immer als super stilprägendes Filmdrama eigentlich genannt wird und auch sehr viel stilistisch ja auch gemacht hat. Der kam ja Mitte der 90er raus und das ist ja auch einer der Filme, der wohl auch die Wachowskis ja auch so mit beeinflusst hat und sowas. Lustig, dass wir jetzt, dass ich dann irgendwie bei In the Mood for Love die ganze Zeit dachte, die haben sich aber das Matrix Color Grading ganz genau angeguckt, aber anyway, es passt halt irgendwie ganz gut so. Fallen Angels fand ich richtig toll damals und habe mir danach gedacht, okay, da schaue ich dann jetzt noch Chungking Express und In the Mood for Love. Chungking Express habe ich geschaut und der hat mich halt relativ kalt gelassen. Und also ich verstehe, was der Neues damals gemacht hat. Der ist auch von 94 schon, aber den fand ich relativ zäh und der hat mich emotional nicht wirklich gefangen genommen. Und deswegen habe ich dann In the Mood for Love nämlich geskippt. Und dann hast du den plötzlich auf die Liste geschrieben. Ich gesagt, naja gut, dann kann ich das Triple jetzt mal voll machen. Also ich kann dir auf jeden Fall Fallen Angels noch sehr, sehr empfehlen. Der wird dir auch richtig gefallen. Der hat viele visuelle Ähnlichkeiten mit In the Mood for Love. Aber jetzt, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich den geschaut und ich habe es nicht bereut, weil ich finde, In the Mood for Love ist bisher mein Lieblingsfilm von Wong Kar-wai. Und ich kann voll verstehen, warum der als moderner Klassiker gilt. Also wie du schon gesagt hast, das Blocking, die Bildkomposition, die Farbsymbolik, die Erzählweise, der Schnitt, der Musikeinsatz, das ist ja alles so meisterhaft durchkomponiert. Also wir sagen ja sehr oft, der Film hat eine Sogwirkung, aber hier haben wir uns hingesetzt, haben uns diesen Film angemacht, nach 2 Stunden kommt der Abspann und dann wechselt man wieder ein Wort. Das war so eine Art von Film und das war wie so ein Lullaby irgendwie, der hat mich komplett verzaubert. Wie war es bei dir?
Ja, also die Wirkung erzielt der schon, auch wenn mir das ein bisschen was abverlangt hat.
Ja, durchaus.
Das hatte ich schon. Also der ist nicht leicht, ne? Gerade dadurch, dass du halt wirklich einfach dir alles selber erarbeitest aufgrund von visuellen Eindrücken, die eben fantastisch sind. Und du kriegst ja auch jetzt keine riesen Story erzählt. Ne? Es geht im Grunde genommen darum, dass wir befinden uns ja eben in Hongkong. Wir wissen, dass
in den 60ern,
Hongkong, ja. China und so, ja. Das sind einfach Länder mit Wohnungsknappheit und da ist es eben gang und gäbe, dass ganze Wohnungen halt einfach untervermietet werden und dass dann halt einfach sich bei irgendwelchen Familien, die eine Wohnung haben, in ein Zimmer andere Familien einmieten. So. Und wir sehen halt so ein Haus, da zieht eben eine Frau ein mit ihrem Mann und in der Wohnung daneben zieht halt ein Mann mit seiner Frau ein. Und die beiden, die treffen sich immer und dann, ja, empfinden die was füreinander und das tauschen die immer nur über Blicke aus. Und dann intensiviert sich das, als sie feststellen, dass ihre jeweiligen Ehepartner eine Affäre miteinander haben. Das kommt halt raus und dann treffen die sich irgendwie immer und sehen das dadurch auch so ein bisschen gerechtfertigt, sich so mehr zu treffen und anzunähern. Und dann entwickelt sich da halt was. Und du bist halt als Zuschauer dabei. Und das Ganze ist aber dann eben sehr, sehr slow burning und sehr, sehr langsam und verlangt dir dadurch halt viel ab. Und es passiert ja in dem Sinne in dem Film nichts, was Handlung so betrifft, sondern es passiert alles auf einer anderen Ebene. Und das kann natürlich über eine Lauflänge von zwar auch nur 100 Minuten in dem Fall, aber das kann auch anstrengend werden. Und so ging es mir ein bisschen, obwohl ich das, wie es gemacht war, verstehe ich eben auch total, dass das so ein Klassiker ist, weil das kannst du nicht besser machen. Das ist toll, wie einfach nur Blicke, Geräusche, Szenen, das einfach erzählen, was du wissen musst. Das ist schon gut.
Ja, also ich bin da... Das ist so schwer, über den Film zu reden, den musst du halt erleben, weil eigentlich klingt das, was du erzählst, so ultra langweilig, so handelsüblich, ne? Aber der Film hat einfach einen Vibe. Also der ist auch ganz merkwürdig entstanden. Der hat über 15 Monate haben die das Ding gedreht. Und die haben immer, also der ursprünglich sollte das erstmal nur in diesem Zimmer spielen, wo die sich ja dann später treffen. Aber der hat sich, die Wongs Arbeitsweise war dann so ein bisschen, ja, wir brauchen gar kein detailliertes Drehbuch und wir improvisieren ganz viele Szenen und wir schauen dann einfach im Schnitt, wie sich das alles zusammenführt. Und deswegen hast du auch immer diese Momente, wo die aufeinandertreffen und dann ganz harter Cut. Alles andere wird ausgeblendet, nächster Moment, wo die aufeinandertreffen und du bist zeitlich komplett lost. Also du weißt zwar ungefähr, wann das spielt, und du kennst die Umgebung, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Es gab ganz oft so Momente, wo du dachtest, wie viel Zeit ist jetzt eigentlich gerade vergangen? Was ist mit den Figuren
das
passiert?
Gibt's. Ja. Und dann gibt's ja immer mal so Kniffe, die dich halt komplett rausziehen. Es gibt, du siehst ganz wenig, aber ich glaube zweimal kommt's vor, siehst du dieselbe Szene zweimal mit verschiedenen Dialogen und Ausgängen.
Mehrfach, so, genau.
Wo du den, oder noch mehr. Und das ist immer so ein bisschen, was dir zeigt, so, okay, was wäre, wenn das jetzt so wäre?
Genau. Ja, und das ist
halt auch nochmal zusätzlich genau. Verwirrend. Ne, das ist schwierig. Und man muss eben dazu sagen, da muss man drauf stehen. Und ich bin ja bekennt nicht so ein Riesenfan davon. Der Film ist aus 2000, könnte aber aus den 60ern sein. Also er sieht exakt genauso aus. Also nichts daran sagt dir, der muss aus 2000 sein, weil das und das halt so modern ist, sondern der könnte genauso in 60ern
sein. Findest du? Ich finde den brillant
gefilmt.
Finde
ich total. Der ist brillant gefilmt. Einfach, aber vom...
Ach so, aber du meinst...
Der ist jetzt nicht auf so eine Art... Der ist nicht auf so eine Art brillant, dass du sagst, da muss erstmal das Jahr 2000 kommen, dass der so gedreht werden kann, sondern...
Ja, verstehe dich.
Wenn du mir jetzt den gezeigt hättest und hättest gesagt, ja, der ist von 1960, dann hätte ich gesagt, ah ja, okay, glaube ich.
Nun, ich fand ihn schon sehr stylisch und auch hatte viele so Slow-Mos, was mich schon ein bisschen dran erinnert hat, aber generell muss dir recht geben, aber auf eine positive Art und Weise. Der Film versucht...
Das schon, aber man muss es mögen.
Ja, so, ja, aber er versucht halt...
Ich bin ja nicht so der größte Fan von diesen 60er, 70er Ästhetiken in Filmen und so.
Ja, voll.
Aber also, das ist okay, ich kann mich hier drauf einlassen, weil er eben wahnsinnig meisterhaft gemacht ist. Das muss man einfach zugeben.
Genau, und wie gesagt, durch diese Dreharbeit, also durch diese Entstehung des Films hast du das eben auch, dass die halt einfach gesagt haben im Schnitt, wir zeigen die Szene doppelt. Also die Interpretation auch einfach, wo wir dann einfach sagen, was hier, also sind das zwei Situationen, die sich die Figuren ausmalen, oder ist das vielleicht einfach dieselbe Situation, aber anders wahrgenommen? Tatsächlich ist es so, dass der Film gar keine so richtige Narrative hat. Das sind eigentlich 75 in sich geschlossene, teilweise auch fragmentarisch irgendwie zusammengesetzte Situationen. Und daraus wird im Prinzip die Geschichte dieser beiden Menschen erzählt. Und ich fand es, also mich hat das so berührt, weil die sich nicht berühren. Verstehst du, was ich meine?
Total.
Es ist irgendwie, hier steht eher Form und Gefühl und dieses Thema der Einsamkeit steht mehr im Vordergrund als eigentlich ich möchte jetzt, was weiß ich, Ehebruch oder was auch immer. Der Film hat gar kein Drama. Auch wenn wir eigentlich, auch diese Szene, die wurde ja drüber, die Offenbarung, als die beiden feststellen, ich glaube, unsere jeweiligen Ehepartner haben was. Interessanterweise haben wir uns nach dem Film angeschaut und gerätselt, ob das wirklich so war. Und das ist auch wieder so eine Brücke zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. An sich wird es erzählt, aber es wird nicht erzählt, sondern wir hören nur, was sie sagen. Und eigentlich sagen sie es nicht. Und ich finde es so toll, dass der Film...
Genau, die sprechen das nicht aus.
Genau,
das stimmt.
Und der Film hat viele dieser Sachen, dass wir so Sachen wahrnehmen. Beispielsweise, hatten die Sex miteinander oder nicht? Haben die sich, also so, weißt du, berühren die sich eigentlich jemals richtig? Oder entsteht vieles hinter verschlossener Tür, hinter roten Vorhängen, einfach wie wir das sehen? Und warum halten die in diesen Gängen einfach immer so inne? Das ist so symbolgetrieft. Ich finde, der Film zeigt Liebe der zeigt Liebe, ohne sie zu erklären. Und diese, und der vor allem, was ja damit einhergeht, ist ja eben dieses Thema der Zurückhaltung. Statt dem Drama haben wir hier Zurückhaltung, was ja viel realistischer ist. Ne, und dann diese, und vieles, was wir halt eigentlich fühlen sollen, weil wir es aus so Romanzen ja auch kennen, wird hier nur über Bildsprache als Emotion verkauft. Du hast diese engen Flure, diese Türrahmen, dann Spiegel, da gibt's ganz oft, dass Figuren wie gefangen wirken, dann hast du in ganz bestimmten Situationen Zeitlupe und Wiederholung. Und dann diese Farben, die aufeinander immer einwirken und dann eben diese, weiß ich nicht, 94 Kleider oder sowas, die sie trägt, die immer ihre Stimmung auch wiedergeben. Und dieser Song, Yumeis Thema, also ich liebe den total, ich habe mich während des Films in den verliebt, aber irgendwann nervt er auch, als er zum 35.000. Mal kommt. Mhm. Aber auch das soll ja diese Spirale erzeugen, so dass die darin einfach gefangen sind. Und
man merkt halt einige. Ja, wenn wir jetzt drüber reden, merkst du, jeder Aspekt ist halt genauso durchdacht und gewollt. Das ist schon wirklich gut. Was einfach auch viel von einem fordert, ist so ein bisschen der gesellschaftliche und der kulturelle Kontext,
ja, in dem das stattfindet. Auch dieses Wohnungsmodell alleine, ne?
Wie ist überhaupt erstmal dieser Kontrast westliche zu östlicher Welt? Der ist ja schon mal riesig groß, diese Kluft, und dann auch noch das transportiert in die 60er. Das ist halt einfach, das musst du hinnehmen, das erzählt dir der Film schon, dass du kriegst das mit, aber du kannst dich natürlich, weil du das gar nicht kennst, dann kannst du dich nicht identifizieren, sondern kannst es halt nur hinnehmen, mehr oder weniger.
Ja, das stimmt.
Das macht es nochmal ein bisschen schwieriger, den Zugang zu finden. Das heißt, wir kriegen ja was erzählt, was einfach wahnsinnig viel von dir fordert als Zuschauer, was ein bisschen sperrig auch ist, aber es ist halt einfach so virtuos von vorne bis hinten durchdacht. Das ist halt schon absolut verdient, dass der auf meinem Plakat hinter mir ist und ich den freirubbeln kann jetzt. Also alles gut.
Ja, schön. Nee, also da gebe ich dir recht. Also gerade hinten raus, ne, der historische Kontext, wo halt Wong Kar-wai ja nochmal auch viel Autobiografisches mit reingeholt hat, wo er dann plötzlich nochmal in den Zeitebenen springt und wir dann in Kambodscha sind, 66, so erstmal quasi ein Geschichtsbuch aufschlagen muss, damit ich diesen Connect zwischen der Kulturrevolution und was jetzt mit den Figuren eigentlich ist, ich finde, da hat er sich ein kleines bisschen verhoben und sich so 0,5 Pünktchen bei mir von der 10 entfernt. Aber allein dieses Bild, ne, mit dem, du suchst dir einen Berg, oder suchst dir einen Baum und schließt dein Geheimnis in dein Loch ein. Oh, das ist, ich weiß jetzt schon, dass ich das nie vergessen werde. Ich finde das so poetisch. Und er macht, finde ich, etwas, was ich im Kino sehr vermisse. Der stellt Geduld und so eine gewisse Ambiguität und Stille auch in den Vordergrund und will gar nicht erklären, der will auch gar nichts beantworten. Und deswegen ist das so ein schöner Film heute für diese Folge, weil ich das ja so kritisiere. Und der will auch gar kein katharsisches Happy End für alle Figuren. Das ist, Eine Mut vor Lauf ist ein Film über alles, was man fühlt und nicht über das, was man sagt. Und das ist ja eigentlich viel wichtiger. Und wenn das ein Film in dir auslösen kann, und deswegen fand ich den einfach, merkst du ja, so brillant. Also ich bin, hätte ich nicht gedacht, aber der hat mich sehr bewegt.
Ja, schön. Also jetzt bin unbedingt ich sehenswert.
Auch eine Mut vor Lauf.
So sieht's aus. Und jetzt stürzen wir uns aber wirklich in was rein. Wir haben den neuen Film von Osgood Perkins am Start mit dem klangvollen, catchigen Titel Keeper. Und ich bin ja nicht so wie du so eine abgefuckte Horrorsau. Aber Alter, hab ich mir eingeschissen bei dem Film. Ich denk gruselig, ey. Oh, ist das, wir haben keinen Videopodcast. Ich zeig dir kurz, wie ich ungefähr 70% des Films da saß.
Oh.
Alter, ich fand das so scheiß creepy. Weil der auch so gut gemacht ist. Also wir haben schon ein paar Mal gesagt, Osgood Perkins ist geil, aber ist Osgood Perkins geil? Also was der visuell macht, ist, finde ich mega. Ist genau mein Ding.
Okay.
Und ich fand den, muss ich sagen, ich sag's jetzt einfach besser als Bring Her Back. Fand ihn deutlich besser nochmal.
Ey, das ist völlig legitim. Und weil gerade auch das so eine Art Film ist, der muss was in dir ansprechen. Deswegen glaube ich, dass der auch ganz ambivalent wahrgenommen werden kann. Ich würde mal kurz die Hörer mit entführen, mal auch in die Hand, also keepen, ja, um was es hier geht. Denn wenn du Keeper anschaust, eröffnet er erstmal mit einer Reihe unterschiedlicher Frauen aus unterschiedlichen Epochen, so sieht es mir irgendwie aus. Und das hat er auch so mit Bring Her Back, ne? Also ganz viele Horrorfilme am Anfang, so ein ganz weirdes Intro. Und dann denkst du, was habe ich gerade gesehen? Und so nach 60 Minuten denkst du, wirst du plötzlich so reingedrückt in den Schokokuchen. Und dann, alles klar, deswegen habe ich mir das angeguckt. Also das ist ganz weird. Und dann siehst du ganz viele Close-ups von schreienden Frauen und du denkst dir so, was ist denn das jetzt für ein Film? Und da denkst du schon, das könnte um irgendwas Kollektives gehen. Ja, und dann lässt sich der Film einfach komplett da sitzen. Du bist im Anschluss erstmal so in bester I'm thinking of ending things Manier in einem Auto mit einem Paar gefangen. Nicht ganz so lang wie im besagten Film, aber du bist hier mit Liz und Malcolm drin. Die sind so in ihren 40ern und sind um ein Jahr zusammen. Also zu kurz, um schon in Gewohnheit zu verharren, aber auch lange genug, damit man sagt, hey, komm meine epochale Hütte im Wald besuchen und mit mir da ein gemeinsames Wochenende verbringen. Denn der Malcolm ist Arzt und hat Schotter und eine krasse Hütte. So, und das ist einer dieser Filme, und das wirst du jetzt wahrscheinlich bestätigen, die ihre, die Location zum Charakter haben.
Ja, unbedingt. Also du merkst vom ersten Moment an, dass da was ist. Und ein Gefühl, was dieser Film bei mir ausgelöst hat, weswegen ich so da, wie ihr es nicht, jetzt nicht sehen konntet, wie ich die ganze Zeit da saß, der ist halt konstant unangenehm. Es passiert erstmal lange Zeit fast nichts und er ist die ganze Zeit unangenehm.
Was war für dich unangenehm? Also das würde mich mal interessieren, die gesellschaftlichen...
Die Stimmung, die Perspektive... Nee, das, also ich hatte halt das Gefühl, das Haus hat Augen. Und ich sehe halt die ganze Zeit aus der Sicht des Hauses auf die Hauptdarstellerin, die dann viel auch alleine in dem Haus ist. Und es passiert nichts, aber du weißt, oh, das ist bestimmt jetzt gleich ganz schlimm. Das ist so eine konstante Unruhe, die das in mir ausgelöst hat. Zusammen mit den Geräuschen, mit dem Score, mit den Perspektiven, mit diesen geilen Cutscenes auch, mit diesen Establishing Shots, die du teilweise hast dazwischen. Das ist, also ich fand den visuell auch so toll. Auch dieses Haus ist so geil und die Umgebung und es ist irgendwie alles so ein bisschen, du fühlst, da ist viel da, obwohl das so ein stilvoll minimalistisches Haus eigentlich ist, aber es ist angefüllt mit irgendwelchen komischen Vibes.
Ja, voll. Ja, gleich am ersten Abend kommt ja irgendwie der schmierige Cousin von Malcolm vorbei und hat dann noch so eine Modelfreundin mit. Und deswegen habe ich dich gefragt, weil das fand ich auch unangenehm, aber aus einer anderen Art und Weise so heraus, weil er dann erstmal sagt, ey, wir müssen unter vier Augen reden und lässt sie dann quasi allein sitzen. Und dann gibt's ja dieses Geschenk des Hausmeisters, ne, wo dann irgendwie so eine Art Schokokuchen, irgendeine unerklärliche Art und Weise, irgendein so Gebäck, wovon dann Liz angezogen wird. Und dann, wie du schon sagst, das Holzhaus ist ja im Prinzip so eine minimalistisch-skandinavisch inspirierte Architekturvariante von Tanz der guten alten Tanz der Teufelhütte. Wo ich das halt so interessant finde, du hast ja im Prinzip so viel, eigentlich diese Fenster, diese Riesenfenster, die einfach Freiheit ja suggerieren. Du siehst den Wald, du bist frei, ne? Niemand ist in der Umgebung. Aber genau, dass die dafür sorgen, dass sie sich so beobachtet fühlt die ganze Zeit. Das war eigentlich so ein intelligenter Kniff eigentlich. Also, und dann hast du halt auch immer die Frage, was ist da eigentlich los? Ne? Kontrollverlust oder ist es dann irgendwie doch eine Art Geisterfilm? Der Film hält damit sehr lange hinterm Berg.
Und, ja, das stimmt.
Aber er delivert auch, muss man da dann schon mal durchaus sagen. Also ja, ich muss sagen, dass ich Longlegs jetzt im direkten Vergleich noch atmosphärischer und greifbarer fand, weil da hatte ich einfach immer Angst. Da wusste ich ja, da ist jemand. Und der Film hat mich ja wahnsinnig gemacht damit, dass er mir permanent gezeigt hat, er könnte jetzt da auch reinlaufen. Hier ist es nicht eine ganz greifbare Angst. Hier ist es für mich halt eher was Psychologisches. Und der ist aber ähnlich inszeniert. Also ich finde das, was Osgood Perkins bei Longlegs so meisterhaft gemacht hat, uns nämlich einfach diese sterilen Kameraeinstellungen zu zeigen und irgendwas im Unklaren ist da. Und wenn du es beim zweiten Mal zurückspulst, guckst, denkst du dir, scheiße, da ist ja was. Oder drehe ich jetzt selber mit der Protagonistin durch? Ist da überhaupt was? Also dieses permanente, diese permanente Paranoia, die er durch seine Inszenierung auslöst, das hat er hier wieder gut gemacht. Das hat mir nämlich in The Monkey total gefehlt. Das wirkte wie ein Film von einem anderen Regisseur. Und ich finde, hier hat man auch voll seine Handschrift wieder erkannt.
Also ganz fantastisch. Und ich muss auch sagen, es gab mal, vor vielen, vielen Jahren habe ich eine Fernsehserie angefangen zu gucken und irgendwann genervt abgebrochen, weil sie mich genervt hatte. Das war 2013, also auch schon über 13 Jahre her. Und das war Orphan Black. Und ich fand aber die Prämisse dieser Serie geil, weil da ging es um eine Frau, die herausfindet, dass sie irgendwie ein Teil von einem Experiment war und ein Klon ist. Und die hat ganz viele Klone und die sind aber alle unterschiedlich, die Klone. Und die Hauptdarstellerin dieser Serie war Tatjana Maslany. Und ich fand damals schon, Alter, wie geil spielt diese Frau. Die spielt 7 Charaktere, die komplett gleich aussehen und nur an ihren Blicken und wie sie sich verhält, merkst du, wem du gerade siehst. Und das fand ich damals so toll und habe mich so geärgert, dass diese Serie irgendwie dann nicht cool war. Ich habe die, glaube ich, nach der Staffel 2 oder so abgebrochen und dann habe ich ewig von der nichts mehr gehört. Tja. Gar nichts mehr. Dann habe ich nur mal mitgekriegt, die hat, jetzt kommen wir zum Bogen, genau, von dir, die hat She-Hulk gespielt, halt im Marvel-Universum.
Furchtbar.
Was ja nun auch das absolute Klo gewesen sein muss. Es wurde gehasst von allen im Grunde genommen. Und ja, jetzt ist sie die Hauptrolle in Keeper und die ist einfach fantastisch. Also was die für eine Aura hat, wie du die wahrnimmst, als wirklich auch, wie sie beschrieben ist, ne? So eine Frau, die mitten im Leben steht und ohne, dass es dir erzählt wird, weißt du, oh Gott, hat die Scheiße durch mit Männern und mit Beziehungen und sowas. Das wird dir alles nie erzählt. Ja. Und dann hat die jetzt endlich mal jemanden und will das gerne, dass das schön ist und es ist auch irgendwie schön und ab einem Moment kriegt sie aus dem Kopf nicht mehr raus, dass alles jetzt bröckelt und zusammenfällt.
Ja.
Das spielt die wahnsinnig
das ist,
gut.
Das ist genau das,
so toll.
Wie du sagst, der Film macht es ja, die funktioniert so gut in der Rolle, weil sie sich eben auch so verhält, wie ein Mensch sich auch in dieser Situation verhalten würde. Du gehst ins Bad, wenn ein unangenehmer Mensch reinkommt. Du gehst, also du schaust mit dem Fernglas da raus, du redest dir selbst ein, der Mensch am Telefon, der dich abholen will, der übertreibt nur. Du fässt irgendwie dir an den Rücken, wenn du denkst, da ist irgendwas hinter mir. Und also, aber auch die Art und Weise, wenn es dann kippt, der Moment, wie sie immer so spielt, Malcolm gegenüber, wenn er sie dann doch wieder einlullt und du merkst, sie hat gerade keine andere Wahl, wie sie sich dann auch da so reinfügt. Also es ist so eine ganz, ganz fragile Linie zwischen einer gewissen Stärke, die sie ausstrahlt, aber auch einer gewissen, so dieser gewissen Opferrolle, diesem Ausgeliefertsein. Das ist einfach immer so eine Gratwanderung, die sie irgendwie perfekt ausbalanciert. Und deswegen fand ich sie halt einfach so authentisch in der Rolle.
Und das ist erstmal ohne Spoiler sozusagen zu dem Film. Ich glaube, viel mehr können wir dazu nicht sagen, ohne alles zu verraten. Und ich kann nur sagen, also das ist einer der besten Horrorfilme, die ich seit langem gesehen habe. Also der hat mich wirklich genau getroffen. Wie der gefilmt ist, wie das Setting ist, die Stimmung, dass sie mich fertig gemacht hat. Und dann auch, wenn dann wirklich Horrorelemente kommen, sind die in einer Art visualisiert, wie ich dachte, Alter, oh Gott, nein, lass mich bitte sterben, ich will das nicht.
Ja, okay. Das ist, ich glaube, das ist.
Das hat mich völlig fertig gemacht.
Freut mich, freut mich, dass du so viel, dass der Film die gewünschte Wirkung bei dir erzielt hat. Bei mir nicht ganz und vielleicht. Ach komm, lass mal einen Spoiler-Part hüpfen, komm.
Ja, das machen wir jetzt. Also, ihr schaltet dann einfach jetzt vor zum Abschied von uns beiden und jetzt kann ich nur nochmal sagen, also Keeper, geiles Ding.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält sie jetzt die Ohren zu.
Ja, also wir finden raus, dass Malcolm, das offenbart er ihr auch dann sehr ungeschönt einfach ganz klar raus, als er merkt, okay, er kann sie nicht mehr hier verführen, offenbart er ihr, dass er und sein Cousin über 200 Jahre alt sind, damals im Wald eine schwangere Frau gefunden haben, die sie dann ja, bei sich zu Hause irgendwo da in die Scheune gebracht haben, sie dort ein Wesen gebar. welches wohl irgendwie der absolute Antichrist war. Das wird nicht so ganz genau ausformuliert, aber es löst einen Fluch aus, auf jeden Fall, nachdem sie die da aufgrund der Angst, die sie dann vor ihr und der Schöpfung hatten, einfach getötet haben. Und seitdem ist der Fluch quasi, dass sie, oder eigentlich ist es ja ein positiver Fluch, denn sie können nicht sterben, wenn sie Frauen dorthin bringen und sie opfern und deren Lebensenergie auf sich übertragen, und so können sie einfach ohne zu sterben weiterleben.
Genau, also im Prinzip ist es eine Art unnatürliche Langlebigkeit, ne, durch diese Kreaturen, und es wird jetzt nicht ganz ausformuliert, aber das ist also ihre, wie soll ich das sagen, ihr Vorbild ist ja sozusagen eine Hexe. Sie ist eine Reinkarnation einer Mutterfigur von eben diesen ganzen Kreaturen, die wir am Ende des Films sehen. Also diese Transformation von Liz, denn als er sie ja dann in den Keller sperrt, um sie eigentlich diesen Monstern, die wir im Laufe des Films immer mal wieder sehen und die wir dann halt nicht mehr nur im Hintergrund sehen, sondern richtig zu sehen bekommen, passiert halt etwas sehr Unerwartetes, denn die Kreaturen erkennen ihre Mutter wieder in Liz, und gibt's quasi ein Gender Swap Change, also im Prinzip, statt Liz zu töten, werden die quasi abhängig von ihr oder zollen ihr so kindlichen Respekt und zeigen ihr eben auch den konservierten Kopf der ursprünglichen Mutter. Also das muss jetzt alles so ganz weird klingen, aber das passiert halt alles am Ende des Films, was ja quasi auf diese magische und mystische Verbindung zu dieser Hexe dann hindeutet. Und dadurch wird der Pakt umgekehrt. Und da Malcolm im Prinzip dann seinen Teil des Paktes nicht erfüllt, weil er eben das Opfer nicht bringt, brechen diese Kreaturen den Pakt mit ihm. Und das fand ich tatsächlich am heftigsten. Dann altert er innerhalb von Minuten um 200 Jahre. Und Liz ist im Prinzip jetzt an der Macht. Und das ist natürlich alles ein Symbol für, na, die, was wir jetzt in den letzten Jahren ja sehr oft hatten, auch dieses jahrhundertelange Ausbeutung und Unterwerfung, vielleicht auch eine Metapher für toxische Beziehungen und diese patriarchalische Kontrolle. Das hatten wir auch in Mania beispielsweise sehr. Wir hatten letztens in Together auch sowas Ähnliches, aber eher aus einer wirklich innigen Liebesperspektive erzählt. Und dieser Rollentausch, aus dem Opferlamm-Status rausgehoben zu werden als Frau und so, das ist da irgendwie mit drin, und das eben vermischt mit ganz viel Folklore, Horror, Hexenkram. Also das ist schon, und das muss man auch Osgood Perkins sagen, der will in den letzten 20 Minuten wirklich viel von einem.
Ja, und trotzdem, also, oder anders gesagt, trotzdem hätte ich gern mehr gewollt.
Ja.
Und hätte mir dann in dem Zusammenhang gewünscht, der hätte auch gerne noch ein Stück länger sein können, um das ordentlich auszuformulieren. Und mir ein bisschen mehr zu zeigen, weil das, was er dann baut, was du gerade zusammengefasst hast, das geht wirklich sehr schnell, und da hätte ich gerne mehr zu erfahren, weil ich es super interessant finde. Also genau dieser Fluch und wie sich das umkehrt und wie auf einmal der Perspektivwechsel stattfindet, fand ich super interessant. Hätte ich super gerne mehr gewollt, und gerade weil mich das Creature Design auch völlig fertig gemacht hat, gibt mir von mir aus mehr davon. Also, weil, das haben wir ja erzählt, das ist zwar stark bei dem Film, dass da lange einfach nichts passiert und du dich nur unangenehm in diesem Setting bewegst, aber dann, wenn was passiert, ist es so schnell vorbei irgendwie. Und mein einziger Kritikpunkt. Ich hätte da gerne mehr von genommen, und die hätten mich auch gerne noch mehr schocken können damit, weil was dann passiert, ist halt stark. Und das letzte Bild, wie da der Kopf über da hängt und die dann in diesen riesen Honigtopf taucht, das ist echt übelst geiles Bild. Ja. Also ich finde den wirklich gut. Du hast gerade erwähnt, Man. Ich habe viel Man in dem Film hier gesehen, so von der Ästhetik und so. Das fand ich, und auch von den Themen, eben genau dieses patriarchalische Ding und so, das habe ich da auch drin gesehen, habe ich mich oft dran erinnert gefühlt. Ich fand das wirklich, also
ja,
dieser Vibe, den dieser Film hat, das ist wahnsinnig gut. Und eben dann, wenn es auf diese Beziehungsebene runtergeht, wo eben noch nicht klar ist, wie so die Konstellation ist, wo es wirklich noch um die Beziehung der beiden geht und jeder irgendwie versucht für seinen Teil das zu retten, was gerade irgendwie im Argen liegt, das kaufe ich denen halt alles ab. Das ist wirklich gut gewesen. Und dann der Moment, also ich fand auch der Moment, wo ihr klar ist, okay, es stimmt wirklich was nicht und ich muss hier unbedingt weg und er zurückkommt und ihr sagt und merkt, ja, okay, ich kann jetzt hier nicht mehr vorlügen. Ich sage jetzt einfach die Wahrheit, der ist halt hart. Der trifft dich wie ein Hammer.
Ja, das ist so ein bisschen, das ist dann auch die Stelle gewesen, wo ich mir dachte, weiß ich jetzt, kann ich das dieser Figur gerade glauben, dass der seit 200 Jahren Frauen einfängt und opfert? Irgendwie hatte das, vielleicht liegt es daran, dass, wie du ja schon sagst, dass er eigentlich sehr, sehr viel dann plötzlich behauptet und auch mit visuell dich einfach so sehr reizt, dass du plötzlich nur noch da sitzt und denkst, hä? Und okay, alles klar, gefällt mir, aber warum? Und dann kommt die Ablende. Jetzt will ich natürlich nicht darüber schimpfen, weil wir haben ja erst gesagt, wir wollen ja auch mal Filme, die nicht alle Antworten liefern. Es gibt nur so eine gewisse Art von Nachvollziehbarkeit.
Ja, ich hab das Gefühl ja auch. Mir fehlen so 10 Minuten, das Ding ist ja auch, das so ein bisschen besser zu ordnen.
Das Ding ist ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt Man als Vergleich ranziehst, bei Man weißt du ja von Anfang an, es ist ja alles abstrakt. Also ne, diese ganzen Menschen mit dem gleichen Gesicht, was nicht angesprochen wird, wir wissen, das ist keine reelle Welt. Aber hier ist es ja nun doch so, wir befinden uns in keinem Albtraum-Szenario, sondern das ist ja die Realität. Und dadurch stellen sich ja unweigerlich ein paar Fragen, weil der Film hat jetzt nicht viel Deutungsspielraum am Ende. Du weißt eigentlich relativ genau, was passiert. Du weißt nicht, warum es passiert. Aber es ist halt alles ein Folk-Hexen-Horror-Thema am Ende des Tages, was damit eingewoben wird, was wiederum symbolisch für unsere Welt eine Botschaft hat. Aber da fragst du dich natürlich schon so, was ist jetzt mit dem Cousin? Wo ist der? Also, aha, okay. Und was macht die jetzt dann? Also, ist die jetzt, also, naja, also, aber ist okay, kann ich mit leben. Hätte ich vor allem so nicht kommen sehen. Und durch die Inszenierung, muss ich am Ende des Tages sagen, habe ich jetzt vielleicht nicht das, was ich von dem Film erwartet habe. Aber wenn dir dieses Creature-Design gefällt, Berg, dann sollten wir vielleicht doch mal eine Hellraiser-Klassiker-Watch machen, denn das waren einfach die Xenobiten. Also dieses Frauengesicht mit den mehreren, ne, Köpfen da. Und
das war auch cool, ja, das stimmt.
Hat mich sehr an Hellraiser erinnert, ja, theoretisch. Also das hat er sich schon sehr abgeguckt. Und es war halt practical vieles auch, ne? Das hat mir gut gefallen.
Ja.
Ja, kann man also schon machen.
Ich bin begeistert, ich mochte den unglaublich gerne.
Ja.
Wahnsinnig.
Ich fand ihn auch toll. Also, wie gesagt, bloß weil ich sagte, er ist jetzt für mich nicht ganz so gut wie Longlegs. Longlegs ist einer der besten Horrorfilme für mich der letzten Jahre gewesen. Da kommt er für mich nicht ganz ran. Aber für dich ist er besser, umso mehr sehen wir, dass hier, also wir sind ja jetzt offensichtlich Fans von dem Typen und der soll mal weitermachen. Vor allem, weil der Keeper ja so nebenbei gedreht hat, ne? Also das war ja eher so ein Mittelding, ja. der wollte eigentlich, den hat ja vor The Monkey schon gemacht und aus irgendwelchen produktionstechnischen Gründen oder sowas konnte er da nicht weitermachen und weiß ich jetzt nicht mehr genau, was das war und hat er einfach aus einer Fingerübung heraus Keeper gemacht. Hm. Wahnsinn.
Ja. Jetzt bin ich natürlich zum Abschluss wahnsinnig gespannt, ob Mo den guckt und wie er den findet. Weil eigentlich ist Mo ja auch, der hatte mit Longlegs Spaß, der hatte mit The Monkey Spaß.
Hm.
Und der hatte ja auch mit Bring Her Back wahnsinnig Spaß. Alles Sachen, die wir hier reingeschmissen haben. Eigentlich müsste es, aber er sagt ja immer von sich selber, er ist so weich und er muss natürlich die richtige Stimmung finden, sowas zu gucken. Und wenn er schon von mir hört, dass ich mir fast eingeschissen habe, dann ist vielleicht die Hürde relativ groß, aber ich bin mal gespannt, was er von dem Film halten würde. Das interessiert mich. Mo, erzähl es uns.
Wir müssen irgendwann mal das Thema noch mal ein bisschen, was sind die Horrorfilme, die uns Angst machen? Ich finde das so spannend, Berg. Ich fand den Film ja auch richtig toll, ne? Aber zum Beispiel Angst hatte ich gar nicht bei dem Film. Es gibt so Filme dann wiederum, die guckst du so nebenbei mit der linken Arschbacke weg, wo ich mir sage, ich habe mir fast eingeschissen. So, das ist, ich finde.
Das ist super unterschiedlich, das ist so, ja. Das ist total krass.
Total. Also, ist ja auch vieles eine eigene Erfahrung, aber kannst du vielleicht nochmal zuletzt fokussieren, so was war es? War es dieses Beengt in dem Raum? War es die Situation? War es da im Hintergrund was krabbelt? Oder was war in dem Film, was du nicht schon tausendmal gesehen hast, was dir dieses Mal so Angst gemacht hat?
Ich fand die Fressen von den Kreaturen, die Gesichter mit den aufgerissenen Mündern, diesen glühenden Augen. Ich fand das Design einfach so stelle ich mir einen Albtraum vor. Genauso.
Okay, verstehe.
Also wenn ich, stell dir so ein Klischee-Albtraum vor, was du richtig gruselig findest, das sind genau solche Viecher. Es hatte ja auch so ein bisschen was von Babadook. Den fand ich ja auch saugruselig. So, irgendwie so, das dieses Creature-Design triggert mich irgendwie.
Aha, verstehe, okay. Deswegen wollte
und dann ich eben finde ich es immer, die Situation, in denen du die dann so richtig siehst, dieses unglaublich Beklemmende in diesen scheißdunklen Keller, wie die außen hinten auch von überall aus der Dunkelheit auf einmal rauskrabbeln und so,
Ja, ich finde es auch immer, deswegen mag ich ja keine Jumpscares und deswegen, der Film hatte einige, die haben mich recht kalt gelassen, aber am Ende, wo das einfach dann da ist und nicht weggeht, finde ich viel schlimmer. Deswegen sage ich auch immer, eine der gruseligsten Stellen der Horrorfilmgeschichte ist ja It Follows, wo einfach dieser Riesenmensch einfach da reinkommt. Es gibt keinen lauten Ton, nichts, die reden miteinander, da kommt einfach so ein Riesenmensch rein, der die verfolgt. Oder eben einfach der am Ende des Parkhauses dort kommt und einfach auf dich zuläuft. Und es passiert nichts, aber er hört nicht auf dich zuzulaufen. Ich finde das so beängstigend. Ja.
Also weil man halt weiß, das kann irgendwie nichts Gutes bedeuten. Das kann nicht gut sein.
Ja, eine Angst generell, wenn du etwas Unvermeidbares hast, auf was du kommst, zusteuerst du, ne? Dann finde ich das immer viel gruseliger, als wenn plötzlich erschreckt wirst, so wie in einer Geisterbahn. Naja, Unbehagen generell halt so, ne? Wenn ein Film schafft, Unbehagen in dir auszulösen, das ist gar nicht so leicht. Oder dich zum Lachen zu bringen.
Das ist wohl so.
Cool. Also, ich fand, da haben wir
richtig einen
schönen thematischen Unterbau gehabt. Vor allem jetzt, wo wir das alles mal so durchexerziert haben, warum Filme für uns funktionieren und was viele Filme irgendwie halt nicht mehr machen. So, ne? Also viele Filme, also wie jetzt Keeper in the Mood for Love, Parthenope und Arctic, das waren alles so nonverbale Filme, die einfach genau darauf einzahlen, warum wir die so großartig gemacht finden, weil die uns wirklich auch zum Nachdenken anregen und wir auch viel mehr Gesprächsbedarf über die haben, als so Filme, die den Plot einfach so vorsagen. Und das fand ich einfach schön, dass wir das quasi in der Folge rausgearbeitet haben.
Ja, wir sind unser eigener Thesenbeweis. Das funktioniert sehr, sehr schön. Und das waren jetzt auch tatsächlich auch wirklich so Kracher, wo wir sehr leidenschaftlich geworden sind jetzt in unseren ganzen Ausführungen dazu. Das ist schon gut. Hat man nicht so oft.
So muss das.
Ja, so wünsche ich mir das. Wir gucken mal, wie wir das dann weiterhin dieses Jahr rekreiert kriegen. Wir stehen ja erst am Anfang. Wir sind im Januar. Wir müssen mal gucken, was noch auf uns zukommt. Gerade eben ist es ein bisschen dünn so mit Filmen, wo man sagt, die müsste man jetzt unbedingt alle gesehen haben. Ja, wir machen ja auch mal wieder mal ein bisschen was Serienmäßiges. Übrigens habe ich überhaupt nicht drüber gesprochen. Ne? Dafür, dass ich halt irgendwann jetzt so serienlos gesagt habe, habe ich letztes Jahr relativ viele geguckt. Und macht das auch tatsächlich weiterhin. Irgendwie auch manchmal in Ermangelung von Filmalternativen, aber auch oft einfach in dem Sinne, dass man auch viele Miniserien geliefert kriegt, wo ich ja weniger ein Problem habe. Wo ich weiß, ich gucke jetzt was, das ist mit ein, zwei Staffeln so abgeschlossen oder eine Staffel ist in sich wenigstens abgeschlossen oder so. Das mache ich jetzt häufiger mal.
Du, wir haben jetzt die erste Star Trek komplett durch mit Captain Kirk und ich räche mich bald mit einem Rewatch von Game of Thrones. Also, ich muss sagen, Rewatches nehmen immer größeren Platz bei mir ein. Also ich werde langsam zu einem kleinen Mo. Und du hast ja auch letztens mal so für dich gesagt, dass du das hier und da mal für dich wieder neu entdeckt hast. Gerade in so Situationen, wo jetzt einfach gar nicht so viel Spannendes weder im Kino noch so auf den Streamern passiert, muss ich sagen, genieße ich das auch sehr. Und deswegen mag ich das auch sehr, dass wir hier manchmal über Klassiker reden. Das ist gut.
Ja, sehe ich auch so. Und Rewatches ist wirklich so bei Filmen, das sind ganz besondere Filme, die ich einfach mir mal so wieder angucke. Auch jetzt zuletzt passiert am Wochenende. Ist auch ein Film, der mittlerweile 14 Jahre alt ist. Ich habe Django Unchained geguckt.
Habe ich gesehen, habe ich mich gefreut. Wie kamst du drauf? Schneewestern hatten wir ja heute schon mal.
Ich unterhielt mich mit meinem Arbeitskollegen über Blood and Sinners.
Ja.
Und hatte halt auch gerade jetzt im Zusammenhang mit den Rekord-Oscar-Nominierungen, 16 Oscar-Nominierungen.
Crazy.
Ich finde das so faszinierend, dass dieser Film so einschlägt. Also ich fand den schon gut, aber ich hätte nie gedacht, dass der so krass angenommen und gepusht wird und mit Nominierungen überhäuft und so. hätte ich dem Film so nicht zugeschanzt. Liegt aber eben auch daran, ich fand den eben nur gut und nicht großartig, weil ich eben gesagt habe, ich stehe nicht so auf diese Filme, die in dieser Zeit dieses Südstaaten, Sklaven, schwarzen Minderheiten-Ding so bedienen. Das ist einfach nicht so mein Metier.
Also 12 Years a Slave ist nicht so dein Film.
Den habe ich nie gesehen. Habe ich bis heute nicht geguckt.
Schade, der ist gut.
Einfach genau aus dem Grund, weil ich da einfach gar nicht drauf stehe. Und dann habe ich gesagt, ich kann das aber auch nicht pauschalisieren, als ich das zu meinem Arbeitskollegen mit ihm drüber sprach. Ich sage, ich kann das nicht pauschalisieren, weil ich liebe Django Unchained. Und dann habe ich an den Film gedacht und dachte, oh, hast du lange nicht gesehen. Könntest du eigentlich mal wieder gucken. Und dann habe ich es gemacht.
Ich habe letztens die Hateful Eight gesehen, den gucke ich immer zu Weihnachten.
Den habe ich lange nicht gesehen. Ist ja mein liebster Tarantino.
Ja, gewagte These dafür, dass du dem Django Unchained ein Herz gegeben hast. Aber ich glaube, es liegt ja sehr dicht beieinander. Aber es ist ja,
ja
interessant. Ja, muss ich auch mal wieder gucken, Django. Liebe den auch. Das war, hatte damals, das war so eine tolle Erfahrung. Bei Django Unchained, da hat ja Quentin Tarantino auf seinen eigenen Partys das Drehbuch verteilt an Freunde und das wurde ja geleakt. Das war das erste Mal, dass ich ein Drehbuch gelesen habe, bevor ein Film rauskam. Das war super interessant. Also, weil ich habe ja noch nie ein Drehbuch gelesen, wie da drin Dialoge so stattfinden und kurze Aufblende der Szene, da standen auch schon Songs drin, die Tarantino mit Edding reingeschrieben hat und so ein Shit. Also wirklich eine Kopie von einem Drehbuch. So. Und dann siehst du das Ding und denkst dir so, Alter, jetzt verstehe ich Film. Also das war auch so ein Game-Changing-Moment für mich, wie ich Filme verstehe. Kannst du gucken, PDF vom Drehbuch von Django Unchained kannst du runterladen zum Netz. Und der hat das Ding trotzdem ja einfach cool. So umgesetzt, ne?
Ja. Ja, warum auch nicht? Es ist brillant.
Total.
Was will man da noch machen? Also wie einfach alle brillant sind. Aber ich finde es auch, Leonardo DiCaprio ist ja in seiner Leonardo DiCaprio-Haftigkeit halt schon sehr Leonardo DiCaprio-haftig, weißt du? Also der spielt ja halt ganz oft den gleichen Typen in
ach so,
ganz vielen Filmen.
Du,
und das war ja auch
nicht bei Django.
Das war ja auch doch, finde ich auch. Also das ist einfach, ich sehe nicht Calvin Candy, ich sehe Leonardo DiCaprio.
Findest du? Ich finde den großartig.
Ja, total.
Ich finde,
ist doch großartig. Ich liebe das total, aber ich finde eben nicht, dass der eine Figur spielt, sondern ich finde, er ist total Leonardo DiCaprio.
Ja, aber in widerlich.
Das hat mich in widerlich, okay. Ja, natürlich. Und in Meme-Qualität. Also wie viele Django-Memes von ihm gibt es denn bitte? Das ist ja, okay. Ja so fantastisch.
Ja.
Das heißt, das war was ich schon sehr mochte an ihm, aber was mich dann irgendwann gelangweilt hat und ich dann auch wirklich verstehen konnte, warum er bis Wolf of Wall Street nie einen Oscar gekriegt hat. Dann hätte er ihn eigentlich für Wolf of Wall Street kriegen müssen, aber da gab's leider auch Matthew McConaughey mit Dallas Buyers Club. Dann war mir das auch klar, gut, dann das geht nicht, den musste das schon geben. Und dann kam halt Revenant und das waren beides Filme, wo ich neue Facetten von Leo gesehen habe. Und davor fand ich immer, es ist der gleiche Typ gewesen, immer der gleiche brillante Typ, aber immer der gleiche Typ.
Ja, die Antwort liefert
ja auch so.
Django Unchained eigentlich selber, indem er eine so andersartige, grandiose Performance von einem Schauspieler rausholt, der eigentlich auch immer das Gleiche spielt, weil Samuel Jackson ist nicht wiederzuerkennen. Der ist 10-mal besser als in jedem anderen Film in Django Unchained, weil der ist wirklich mega bedrohlich, facettenreich und trotzdem, also, ne, also das ist auch wie diese Art von Schauspielführung. Es ist einfach nur, ich freue mich auf die 10 besten Tarantino-Podcasts. Also mindestens so lange müssen wir das hier machen, bis der Mann den 10. rausgebracht hat.
Wenn er es endlich mal machen würde.
Ja.
Aber
wir kriegen ja wenigstens die Adventures of Cliff Booth dieses Jahr. Das ist ja zumindest ein Tarantino-Drehbuch von David Fincher verfilmt. What the fuck? Und Brad Pitt hat ja gesagt, na, wenn du es nicht machen willst, Quentin, ich frag mal einen David. Ja, der darf's machen. Was für eine Story eigentlich? Also es ist einfach schon so Hollywood-Legacy. Kannst du dir nicht überlegen, ne?
Nee, kannst du nicht ausdenken. Ja, jetzt haben wir ja am Schluss nochmal Django Unchained gehabt.
Ja, das ist auch schön. Schön. Also, haben wir uns ein bisschen verquatscht. Aber so ist das, wenn man zu zweit ist. Kann uns niemand auf die Finger
hauen. Ja, ist richtig, ne? Manchmal manchmal hier knechten wir uns zu viert, dass wir hier bloß nicht die Zeit überbieten und dann denkst du, oh, haben wir aber gut gemacht. Und dann in der Folgewoche sind 2 Nappel am Start und haben eine halbe Stunde mehr.
So ist es. Müsst ihr jetzt mit leben. So. Jetzt hört ja auch Steven unsere Folgen. Und Steven, wenn du bis hier noch zugehört hast, siehst einfach als Extra-Service für dich.
Ja, Küsschen aufs Nüsschen, tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Holtriho.
Ja.